Amok ist erstmal ein Buzzword. Eine Mehrfachtötung kann aber schon ein Terrorakt sein. Eine Mehrfachtötung kann ein Amok sein. Eine Mehrfachtötung kann ein Killing Spree sein. Häufig ist es aber so, dass die Personen, die sich sehr unsicher fühlen, gar keine eigenen Situationen wahrnehmen, sondern sehr viel durch Presse beeinflusst werden, durch Social Media beeinflusst werden, wo immer wieder auch geäußert wird, es ist alles schlimm. Frage ich auch nochmal nach, ne? Also ich meine gerade schon so richtig böse, ne? So richtig wütend. Ja, und dann melden sich auch alle und dann frage ich nach, wer von Ihnen hat schon mal drüber nachgedacht, dass die andere Person eine auf die Fresse bräuchte?
All Eyes On. Der Podcast, der den Suchscheinwerfer auf das richtet, was bewegt. Und was bewegen sollte. Mit Stefanie Beirich.
Amok. Stammt vom malaiischen Wort Amok. Wütend, rasend. Quelle: Duden. Beabsichtigte, versuchte oder vollendete Mehrfachtötungen nach dem Typus des Massenmordes, bei denen in der Regel ein Einzeltäter aus Wut, Hass und/oder Rache bestimmte oder auch willkürlich ausgewählte Opfer attackiert. Der Täter bezweckt Ruhm, mindestens Aufmerksamkeit und begeht häufig im Anschluss an die Tat Suizid. Quelle: Schlussbericht Projekt Target, Justus Liebig Universität Gießen. Amoktaten und schwere zielgerichtete Gewalttaten haben hochkomplexe Ursachen. Eine monokausale Ursachenzuschreibung wird dem Phänomen nicht gerecht. Quelle: Schlussbericht Projekt Target, Justus Liebig Universität Gießen. Während früher die Auffassung vertreten wurde, dass Amoktaten meist in einer dissoziativen Episode auftreten, bei der sich die Personen ihrer Handlungen nicht gänzlich bewusst sind, wird Amok nach jüngeren Forschungsergebnissen heute meist als bewusste und geplante Handlung betrachtet. Quelle: Herbert Scheithauer, Rebecca Bondy, Amoklauf und School Shooting. Empirische Studien und Publikationen über Mehrfachtötungen von Einzeltätern sind recht selten. Die Veröffentlichungen finden sich dabei in unterschiedlichen inhaltlichen Kontexten und unter verschiedenen Begrifflichkeiten. Tötungsdelikte, Mehrfachtötungen, Massentötungen, Amok, School Shootings, Terrorismus, Hate Crimes, Extremismus, Lone Wolf Phänomene, erweiterter Suizid, Homicide, Suicide. Quelle: Schlussbericht Projekt Target, Justus Liebig Universität Gießen.
Hey Manuel, schön, dass du da bist.
Hi, hallo.
Manuel, das Thema, das wir uns für heute ausgesucht haben, ist schon ziemlich harter Tobak. Aber gerade für mich, die viel mit Medienberichterstattung, mit Politik zu tun hat, wäre es super interessant, dieses Thema mal so ganz unaufgeregt und sachlich zu beleuchten. Allein schon, weil ich das Gefühl habe, dass der Begriff Amok in vielen Medien irgendwie so ein Stück weit inflationär benutzt wird, finde ich persönlich hochproblematisch, weil es einerseits, finde ich, den Begriff an sich normalisiert, obwohl Amoktaten im Verhältnis ja doch eher selten sind. Und andererseits, vielleicht sehe ich es aber auch falsch, finde ich, werden die Taten relativiert, die wirklich eine Amoktat sind. Und ich glaube, vielleicht so eingangs einmal festzuhalten, keine Frage, jede Tat, bei der ein Mensch zu Schaden kommt oder stirbt, ist schrecklich. Aber als Anwältin bin ich einfach erfreut davon, Dinge richtig zu definieren. Und da ging es schon los bei der Recherche zu diesem Gespräch. Ich habe so eine unglaubliche Vielzahl an Definitionen zu Amok gefunden, ganz abhängig davon, ob ich klinisch-psychiatrisch gucke, ob ich kriminologisch gucke, ob ich soziologische Quellen bemühe. Und deswegen dachte ich, jetzt klar, du bist Kriminologe, aber wie würdest du als Kriminologe Amok definieren?
Ja, also es gibt verschiedene Definitionen, wie du schon sagst. Wenn man sich den Duden anschaut, dann ist es eine spontane, schwere Form der Aggression, die massive, zielgerichtete Gewalt beinhaltet. Ne? Je nachdem, wo man hinschaut, findest du auch überall andere Definitionen. Generell ist es so, ich arbeite sehr gerne mit einer Definition nach Hoffmann. Der definiert Amok zum Beispiel als eine besonders schwere Form der zielgerichteten Gewalt unter Ausschluss religiöser, krimineller, politischer Motivation, die zumindest belegen, die Selbsttötung in Kauf nimmt. Das ist eine relativ passende Definition. Es ist aber auch so, dass der Begriff Amok ganz häufig für unterschiedlichste Formen kriminellen Handelns verwendet wird, also gewaltkriminellen Handelns. Und das ist natürlich schon relativ schwierig, das voneinander abzugrenzen, vor allem, wenn man eben nicht vom Fach ist.
Ja, Und das finde ich ganz spannend, weil im Zuge meines reinen Nerdens in dieses Thema habe ich festgestellt, dass du auch wirklich nachvollziehen kannst, dass sich der Amok-Begriff im Lauf der Zeit, also Jahre, Jahrzehnte, immer mal wieder gewandelt hat. Und insbesondere was so den Planungsanteil des Vorhabens, Vorhaben beinhaltet ja quasi schon Planung. Und ich habe herausgefunden, dass man früher ganz oft Amok dem Affekt zugeordnet hat. Heute wird ja eher gesagt, ja, zielgerichtete Gewalt, hast du eben schon gesagt, es wird ein Planungsprozess berücksichtigt. Und vielleicht so zum Einstieg für alle, die sich noch nicht so damit befasst haben, wo genau liegt der Unterschied Affekt einerseits, zielgerichtete Gewalt andererseits?
Ja, dafür müssen wir einen kleinen Exkurs ins Gehirn machen. Ja, wenn man Amok beziehungsweise erstmal diesen Bereich Affekt und zielgerichtete Gewalt verstehen möchte, dann müssen wir uns anschauen, aus was resultiert das Ganze. Ja, du kannst dir vorstellen, gehen wir mal ein paar tausend Jahre zurück. Ne? Also da warst du noch keine Anwältin, ne? Und ich war noch kein Kriminologe. Da gab es diese Berufe auch noch nicht, sondern da ging es erstmal lediglich ums Überleben. Gehen wir davon aus, dass der Steinzeitmensch bzw. Neandertaler so in seiner Höhle saß und jetzt kommt derselbe Zahntiger des Weges daher, geht in die Höhle rein, dann hast du nicht Zeit zu überlegen, was du tust, ne? Sondern du musst handeln. Das heißt, du musst relativ schnell, impulsiv handeln, aus dem Affekt heraus ganz spontan in der Lage sein, mit dieser Situation umzugehen. Das heißt, der Neandertaler, der in seiner Höhle saß und so seines Lebens froh war, musste plötzlich sehr schnell umschalten von mir geht's gut zu Mann, da kommt ein Säbelzahntiger, den muss ich auf den Kopf hauen mit der Keule. Wenn der in dieser Situation nachdenkt, wenn der in dieser Situation überlegt, dann ist ja bekannt, Säbelzahntiger sind relativ schnell, haben schnelle Pfötchen. Und wenn er dann drüber nachdenkt, dann hat er, bis er zu seiner Lösung, zu seinem Lösungsansatz gekommen ist, hat er die Pfote im Gesicht gehabt. Und das ist ein affektiver Umgang mit einer Situation impulsiv aus diesem relativ alten Teil des Gehirns, dem limbischen System heraus. Im limbischen System entstehen unsere Emotionen, entstehen unsere Reaktionen, Informationen werden bewertet, relativ spontan, und daraus werden im Prinzip auf bestimmte Reize Reaktionen gefertigt, wie eine Reaktionsschmiede sozusagen, die blitzschnell in der Lage ist, eine adäquate oder eben auch nicht adäquate Reaktion zu zeigen. Und dem gegenüber steht der Planungsprozess. Ja, und jetzt gehen wir trotzdem nochmal zurück in die Höhle, in die Steinzeit. Und jetzt überlegen wir, der Säbelzahntiger ist tot. Ne? Jetzt ist es aber durchaus auch so, dass der Steinzeitmensch oder Neandertaler auch Hunger hatte. Ne? Und im Sommer kannst du Bären pflücken und kannst überlegen, was du tust. Im Winter ist es halt ein bisschen schwieriger mit dem Bären pflücken, weil es gibt keine. Also musst du jagen. Und das kannst du aber, wenn du jetzt sagst, ja, du willst jetzt dir so einen Mammut holen, dann musst du dir genau überlegen, wie genau machst du denn das mit dem Mammut? Wo stichst du das Mammut denn? Wie findest du das Mammut? Ja, wie schützt du dich auch vor dem Mammut? Ja, und vor allem, und das ist ein zentraler Punkt, schaffst du das alleine oder musst du das koordinieren oder was? Wie ist das eigentlich? Ne, so ein Mammut hat ja eine dicke Haut. Wie kommst du da eigentlich durch? Also musst du dir den Stock ja anspitzen. Ne? Aber wenn du kannst versuchen, mit dem Ast draufzuhauen, das wird bei einem Mammut nicht viel bringen. Also musst du genau überlegen, ob du es in eine Falle lockst, ne? wie du an das Tier hinkommst. Und das ist der Planungsprozess. Das ist der Unterschied zwischen Gewalt aus dem Affekt heraus, Verteidigungsmodus, oder im Prinzip der Jagdmodus, der dafür Sorge trägt, dass du in der Lage bist, zu planen, wie du an dein Ziel kommst, ne, mit Gewalt, ne, oder eben ein anderes Tier tötest, aber das Ganze planst. Und nach wie vor haben wir diese beiden Modi in uns, und es ist ein fundamentaler Unterschied, ob du sagst, das ist jetzt etwas Affektives oder es ist etwas Zielgerichtetes. Weil das eine ist aus der Situation heraus spontan und das andere ist mit einem Planungsprozess versehen. Wenn man sich jetzt aber rein in der Kriminalitätsforschung oder im Bereich der Kriminalistik nennt man das Ganze Modus operandi. Also wenn man sich den Modus operandi anschaut, stellt man relativ schnell fest, ein Amok kann nicht aus dem Affekt heraus sein, weil du für einen Amok planen musst. Du musst Vorbereitungen treffen, du musst in der Lage sein, zu überlegen, wie gehst du denn das Thema an. Du musst dir gegebenenfalls Waffen besorgen. Ein Amok kann in Anführungszeichen relativ spontan passieren mit einem geringen Vorlauf, aber einen Vorlauf hast du immer. Ja, du musst dich damit auseinandersetzen. Und deshalb ist aus Sicht der Gewaltforschung ein Amok nicht affektiv zu werten. Da gibt es andere entsprechende Formen. Aber wenn du dir nur Amok anschaust, Amok ist ein ganz klares Paradebeispiel zielgerichteter Gewalt.
Das fand ich jetzt sehr schön dargestellt, sehr bildlich, kann man sich gut was darunter vorstellen. Aber gleichwohl bleibt ja der Punkt, dass wenn man so ein bisschen die Presse verfolgt, wäre jetzt so mein Eindruck, könnte man ja glatt meinen Amok, da fällt ja nach Presse ganz viel drunter, Amok, Amokfahrt, Amoklauf, dass das gar nicht so selten vorkommt. Und ich habe aber das Gefühl, da werden ganz häufig auch Ereignisse drunter subsumiert, die dann doch affektiv sind. Also so Sicherung durchgeknallt. Also deswegen dann, was weiß ich, liest ja relativ schnell, ja, Amokfahrt durch lalala. Und es ist aber gar nicht das, was ich jetzt unter einer Amokfahrt verstehen würde. Findest du, dass der Begriff Amok gerade in der Presse, in der Berichterstattung häufig viel zu unspezifisch, zu leichtfertig und vielleicht auch zu inflationär benutzt wird?
Ja, der Begriff Amok ist halt ein Triggerpunkt, ne? Ein Triggerwort. Also ich kann mit dem Begriff Amok, wenn vorne auf der Titelseite Amok steht, dann ist natürlich so, dass die Auflage höher ist, ne? Dann kann natürlich besser gekauft werden. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Das ist ein Buzzword. Amok ist erstmal ein Buzzword. Und wenn ich Phänomene anschaue, wird sehr schnell der Begriff Amok in den Mund genommen oder möglicher Amok oder potenzieller Amok. Generell ist es so, dass Amokfahrten zum Beispiel, ne, also wenn ich jetzt plane, ich fahre jetzt da auf den Weihnachtsmarkt, wie zum Beispiel Taleb A oder auch Mannheim, München, wie auch immer, dann sind es in der Regel keine spontanen Geschichten. Natürlich gibt es die Situationen, wo einem jemand spontan die Sicherung durchknallt, ne, wie du gerade gesagt hast, oder eben, das ist nicht ausschließlich, aber auch im Rahmen von der psychotischen Erkrankung zum Beispiel, plötzlich eine Verfolgungsidee hat, einen psychotischen Einschub hat, wo die Person dann anfängt, Visionen zu haben oder Ähnliches. Ne? Und das ist aber kein klassischer Amok im eigentlichen Sinne, sondern das ist in dem Moment ist es eine Überreaktion der Person. Und da muss man schon genauer unterscheiden. Amok ist etwas, was sich längerfristig auch ankündigen kann, was auch über einen längeren Prozess hinweg entsteht als Lösungsstrategie für ein konkretes, sehr subjektives Problem. Während der Affekt etwas ist, was eben relativ spontan passiert. Und gerade Medien unterscheiden nicht so wirklich gut zwischen den entsprechend einzelnen Phänomenen. Also ganz häufig auch wird das Wort Terror relativ schnell in den Mund genommen. Das ist das gleiche Problem wie Amok. Es wird aber auch zum Beispiel, wenn wir jetzt unterscheiden zwischen einer Einzeltötung und einer Mehrfachtötung. Du hast eine Einzeltötung, das kann Totschlag sein, das kann Mord sein. Eine Mehrfachtötung kann aber schon ein Terrorakt sein. Eine Mehrfachtötung kann ein Amok sein. Eine Mehrfachtötung kann ein Killing Spree sein. Ein Killing Spree wäre zum Beispiel, dass jetzt eine Person an unterschiedlichen Punkten mit Abkühlungsphasen dazwischen Menschen tötet, also das durchaus mehrere Tage dauern kann. Dann hast du wiederum den Serienmörder, der auf eine bestimmte Art und Weise Menschen tötet, aber teilweise über Jahre hinweg ruhig agieren kann. Ja, und ein Amok ist etwas, was keine Abkühlungsphase zwischendrin hat. Also beim Killing Spree hast du entweder keine Abkühlungsphase drin, also dass die Person tatsächlich die ganze Zeit unterwegs ist, oder sehr kurze Abkühlungsphasen. Beim Amok hast du keine Abkühlungsphase zwischen einzelnen Tötungen. Das heißt, du hast einen Amok in ein und derselben Situation, mehrere Tötungen, während du beim Killing Spree oder auch beim Serienmord eben mehrfach Tötungen hast, aber getrennt durch Raum und Zeit sozusagen. Und das ist natürlich eine Unterscheidung, die in der Presse nie getroffen wird. Ist aber phänomenologisch schon interessant, weil natürlich ein ganz anderer Planungsprozess dahinter steckt. Natürlich nochmal auch die Art und Weise, wie das Ganze ausgeübt, warum das Ganze ausgeübt wird, unterscheidet sich natürlich ganz massiv voneinander. Und dementsprechend unterscheidet hier die Presse nicht und verwendet den Begriff einfach gerne inflationär aus meiner Sicht, um eben einfach mehr Auflage dadurch zu erzeugen.
Ja, so ein bisschen Clickbait. Und manchmal liest du ja sogar Dinge wie Rentner läuft in Behörde Amok. Und gemeint ist damit, dass da einer sich aufregt über einen Sachbearbeiter, rennt über die Flure, reißt vielleicht irgendwie ein schwarzes Brett von der Wand und schreit halt rum. Und trotzdem ist es gleich ein Rentner, der Amok läuft.
Genau, das hat ja mit dem eigentlichen Begriff Amok oder gar zielgerichteter Gewalt in keinster Weise etwas zu tun, sondern das ist tatsächlich eine affektive Tat, ist aber phänomenologisch was komplett anderes. Es hat eines mit dem anderen überhaupt nichts zu tun und ist natürlich auch von der Bewertung her etwas komplett anderes und kündigt sich auch nicht an.
Naja, im Sinne einer langen Leidensgeschichte des Rentners mit dem Sachbearbeiter vielleicht dann doch. Aber ja, ich weiß,
was du meinst. Völlig richtig, ne? Also das ist.
Ich weiß, was du meinst.
Vollkommen recht, ne? Also es ist tatsächlich so, ne? Wenn ich da eine relativ lange Leidensgeschichte habe, ne? Und dann bin ich wieder in der Behörde drin und habe mit dem Sachbearbeiter zu tun und irgendwann platzt einem die Hutschnur. Das wäre das Affektive. Wenn ich jetzt aber zu Hause bin und die ganze Zeit über den Sachbearbeiter nachdenke, was der mir alles Schlimmes antut und mit der Intention in die Behörde gehe, dem Sachbearbeiter jetzt Schaden zuzufügen, dann kann es ein Mord sein. Das ist aber auch kein Amok. Ne? Also wenn ich jetzt nur dem Sachbearbeiter das töte. Wenn ich jetzt sage, okay, ich schieße da drin um mich, dann reden wir von einem Amok. Ne? Aber das ist schon eine wichtige Unterscheidung, auch nochmal, wenn wir auch uns irgendwann später noch über Prävention unterhalten.
Ja. Absolut. Du hast vorhin schon ein Stichwort geliefert. Klar, da denkt jeder immer sofort dran, Weihnachtsmarkt. Und was mir damals aufgefallen ist, ich habe da auch schon in Berlin gelebt, es ging ja dann relativ schnell in Deutschland rum, dass überall diese Betonpoller und was weiß ich was installiert wurden. Und da gab es auch so ein paar Hintergrundgeschichten dazu, dass sich Experten damit befasst haben, dass die wahrscheinlich überhaupt nicht effektiv wären. Das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Aber es war ja so gefühlt in der Gesellschaft eine akute Bedrohungslage überall. Ging vielen so, dass sie sich so gefühlt haben. Und da würde mich ganz grundsätzlich mal interessieren, weil du bist ja Experte für Bedrohungsmanagement, für Amokprävention und eben Kriminologe. Wie schätzt du die Sicherheitslage in Deutschland grundsätzlich ein, das Kriminalitätsniveau? Wie ist ganz abstrakt, objektiv die Situation in Deutschland?
Generell, wenn wir uns jetzt zum Beispiel das Thema Gewaltkriminalität anschauen, sehen wir ganz klar, dass wir an einem sehr tiefen Punkt sind. Also nicht Tiefpunkt im Sinne von alles ist schlecht, sondern die Gewaltkriminalität ist auf einem Niedrigniveau. Wenn man sich das über die letzten 20 Jahre anschaut, den Verlauf, sinkt das Auftreten von Gewaltkriminalität sinkt stetig. Das ist etwas, was sehr gut ist. Auch ich bin immer wieder damit konfrontiert, dass Personen sagen, sie fühlen sich nicht mehr sicher. Und es gibt natürlich Hotspots und es gibt natürlich überall auch solche Regionen, wo Behörden, Sicherheitsbehörden überfordert sind mit Auftreten von Kriminalität, auch Gewaltkriminalität. Aber daraus etwas Allgemeines abzuleiten, wäre fatal. Der Hintergrund ist, wenn wir uns über das Thema Sicherheitslage in Deutschland unterhalten, dann ist es schon so, dass wir Veränderungen erleben. Wir haben oft in der Gesellschaft das Gefühl, es kommt mehr zu Gewalt, es kommt mehr zu Übergriffen. Aber generell ist es auch so, es wird mehr darüber berichtet. Also das darf man nicht vergessen. Es wird mehr Fokus darauf gelenkt. Und das hat natürlich auch einen massiven Einfluss auf das subjektiv erlebte Sicherheitsgefühl. Also es gibt den Unterschied zwischen objektiver Sicherheitslage, ne, also das, was objektiv vorhanden ist, und das, wie ich mich subjektiv fühle. Und beides hat seine Berechtigung. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, das subjektive Sicherheitsgefühl entsprechend ernst zu nehmen. Aber, und da muss man immer sehr, sehr stark aufpassen, das subjektiv erlebte Sicherheitsgefühl wird natürlich maßgeblich von dem beeinflusst, was ich wahrnehme. Häufig ist es aber so, dass die Personen, die sich sehr unsicher fühlen, oftmals gar keine eigenen Situationen wahrnehmen, sondern sehr viel durch Presse beeinflusst werden, sehr viel auch durch entsprechend Erzählungen beeinflusst werden, durch Social Media beeinflusst werden, wo immer wieder auch geäußert wird, es ist alles schlimm, es ist alles schlecht, Deutschland ist das unsicherste Land der Welt und so weiter und so fort, ne, wo eben auch sehr viele Narrative entstehen, die so mit der Praxis gar nicht vereinbar sind. Da geht es eben um dieses subjektiv erlebte Gefühl und den Glauben daran, dass es so ist. Dann wird es schwierig. Also immer wenn es um Glaubenssysteme geht, ne, dann ist es natürlich relativ schwierig, da dann auch entsprechend zu argumentieren. Und entsprechend ist es halt natürlich auch problematisch, wenn dann so damit kokettiert wird, wie jetzt Merz zuletzt mit seiner Stadtbildaussage. Ne? Also auch das sind solche Aussagen, die natürlich das Sicherheitsgefühl massivst beeinflussen. Es aber kein Gegenargument gibt, weil es eben so inkonkret gehalten wird. Ne? Jeder kann so sein eigenes Bild dazu erzeugen. Jeder kann so seine eigene Vorstellung dazu erzeugen. Und das hat einen massiven Backlash zur Folge, dass die Personen, die sagen, ja genau, ich habe es ja schon die ganze Zeit gesagt, mit dem Stadtbild passt was nicht. Aber auch die Personen, die sich vielleicht bisher gar nicht so unsicher gefühlt haben, jetzt stellt sich der Bundeskanzler hin und sagt, ja, mit dem Stadtbild passt was nicht, dass dann diese Personen sich danach unsicherer fühlen. Und so sinkt das subjektive Sicherheitsgefühl ganz stark, obwohl wir an sich im gesellschaftlichen Kontext gar nicht mehr diese Gewaltkriminalität haben, wie wir sie vor vielleicht 20 Jahren hatten oder 30 Jahren. Das läuft völlig gegeneinander. Und das ist natürlich, da hat die Presse, ich sag mal, als Institution natürlich völlig ihre Verantwortung vergessen aufzuklären, sondern es geht um, wie du vorhin gesagt hast, Clickbait. Es geht um Geld. In diesem Geschäft geht es ganz klar um Geld und schlechte Nachrichten verkaufen sich besser. Auf schlechte Nachricht wird besser geklickt. Wenn die Schlagzeile noch reißerischer ist, dann schauen dann noch mehr Menschen drauf. Und das ist ein riesiges Problem, wo wir auch nur begrenzt mit der Kriminalitätsforschung Aufklärung leisten können. Aber aus meiner Sicht ein wichtiger Beitrag ist, dass wir immer wieder auch in die Gesellschaft reingehen, in der Gesellschaft auch als kriminologische Forschung präsent sind. Aber das Vertrauen in die Forschung wird halt eben auch gerade massivst erschüttert durch entsprechende Äußerungen, dass die Studien gekauft sind, ne, dass das alles linksgrüne Agenda ist, wenn man so Dinge sagt, wie das Gewaltkriminalität eigentlich sinkt. Ne, und das, da fängt es dann wieder mit dem Glaubenssystem an. Und das ist sehr schade und das ist aber ein ganz, ganz gewaltiges Problem, wenn wir eben nüchtern auf Thematiken draufschauen, das Ganze dann aber politisiert wird oder auch uns Wissenschaftlern dann eine Agenda unterstellt wird. Damit ist es natürlich gar nicht so einfach lösbar, dieses Dilemma. Und da wäre mein Wunsch, so dass wir wieder an den Punkt kommen, wo wir sagen, okay, wir beschäftigen uns mit Fakten, ja, und eben nicht mit gefühlten Wahrheiten, weil die gefühlte Wahrheit selten das ist, was eben über die 5 Meter um mich herum hinausgeht.
Ja, und das finde ich ganz spannend. Diese gefühlte Wahrheit, diese 5 Meter um mich herum. Und das hast du vorhin auch schon angesprochen. Das ist ja bei vielen Menschen so, obwohl es die gefühlte Wahrheit ist, im eigenen Umfeld sind die alle gar nicht betroffen. Also, weißt du, ich wohne mitten in Berlin. Ich bin nachts hier auf den Straßen allein unterwegs nach Hause. Aber es gab ein ganz, ganz spannendes Ding. Ich weiß gar nicht, was in Thüringen, in Kleinstädten, sind die von Haus zu Haus gegangen, haben mal gefragt, so, was sind die Probleme im Land? Da wurde immer gesagt, ja, in Berlin ist jetzt alles so gefährlich. Ja, das ist ja noch nicht mal die eigene gefühlte Sicherheit. Und deswegen wollte ich dich das unbedingt fragen, weil ich das Gefühl habe, wir haben eine große Schere zwischen objektiver Sicherheitslage und gefühlter Sicherheit. Das ist ja meistens so. Und dass ich aber auch das Gefühl habe, durch die Berichterstattung, durch die Politik und nicht zuletzt durch Social Media, ganz schlimm Social Media, wird diese Schere immer und immer und immer größer. Und ich habe auch das Gefühl, nicht nur beim Thema Amok, sondern du hast vorhin auch schon angesprochen, es wird auch immer super schnell ins Spiel gebracht. Ja, es könnte ein terroristischer Akt sein, auch in der Medienberichterstattung. Und sowohl in der Politik, also in der Beurteilung einer Tat, als auch in den Medien, wird auch häufiger gern mal hin und her gewechselt zwischen Terrorismus und Amok. Also du hast überhaupt noch keine offiziellen Statements zu irgendeinem Vorfall. Und dann ist es immer gleich ein terroristischer Akt, das ist immer gleich Amok, obwohl du den Ermittlungsstand vielleicht noch gar nicht hast. Und mir ist es, ich weiß gar nicht, mein Spiegelartikel ist mir in die Hände gefallen und da wurde auch erst gesagt, ja, Amok, dann war es Terrorismus, dann war es wieder Amok. Und was ich ganz spannend fand, wenn wir es vorhin von der Abgrenzung hatten, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ich suche es nochmal raus und verlinke es. Und da wurde gesagt, Amokläufer sind gekränkte, verwirrte Typen und Terroristen verwirrte Typen mit Sendungsauftrag. Ist natürlich sehr stark vereinfacht, ist mir aber irgendwie hängen geblieben. Vielleicht könntest du hast vorhin deine Definition schon genannt, weil ich will nochmal so ein bisschen von der Presse weg und wieder aufs Thema, deine Definition schon genannt. Aber wie würdest du, wenn du jetzt zum Beispiel ein Seminar geben müsstest für Pressevertreter, wie würdest du denen erklären, so, es ist schwierig, es ist nicht ganz trennscharf, aber das ist Amok, das ist Terrorismus. Kann man das überhaupt vernünftig abgrenzen?
Ja, erstmal vielleicht nochmal ganz kurz allgemein, weil du gesagt hast, es wird relativ stark hin und her gewechselt. Wir haben da ein ziemliches Problem damit, dass Informationen heutzutage eigentlich on demand abrufbar sein müssen. Wir leben in einer Zeit der extrem schnellen Informationsverarbeitung, aber auch der extremen Informationsfülle. Das heißt, jeder kann sich zu jeder Zeit mit allem informieren. Es ist schier unmöglich. Es ist schier unmöglich, noch mit diesem Tempo Schritt zu halten, schlicht und ergreifend, weil jeder inzwischen die Möglichkeit hat, Informationen zu verbreiten. Soziale Medien. Ich erlebe es bisweilen immer öfter, dass eben nach solchen Taten auch soziale Medien als Quellen herangeführt werden. Ne? In den sozialen Medien wird spekuliert, das ist keine Quelle, ne? Sondern in den sozialen Medien sind es Personen, die glauben, sie wissen, was abgeht. Das ist nicht der Fall. Und darauf bezieht sich letztendlich die Presse, deshalb wird oft hin und her gewechselt. Und die Polizei steht da vor der unmöglichen Herausforderung, Informationen liefern zu müssen, weil ansonsten wieder spekuliert wird und teilweise völlig haltlos, aber eben noch keine Ergebnisse zu haben. Ermittlungen brauchen Zeit. Ich muss erst gucken, was ist denn passiert, damit ich sagen kann, was ist denn passiert. Die Presse will aber in der Regel, oder auch die Menschen, ja, wollen in der Regel nach 5 Minuten wissen, was passiert ist. Das geht aber nicht. Das ist ein Zwiespalt. Das ist eine extreme Herausforderung für die Polizei, weshalb dieser Trade-off immer gemacht werden muss. Hast du Informationen, die du weitergibst, ne, dann hast du die meistens mit einer gewissen Verzögerung. Oder du sagst eben etwas und hast keine Informationen drüber, dann kann sich's aber auch gleich als falsch herausstellen. Das ist etwas, wo wir als Herausforderung gerade im Bereich der Kriminalwissenschaften massiv damit zu tun haben und auch Kollegen von mir sich natürlich viel mit dem Thema auseinandersetzen, wie man hier die Polizei besser damit umgehen kann. Denn es ist so, wenn die Polizei anfängt zu spekulieren, die Polizei ist ständig auf dem Prüfstand. Polizei sagt ja etwas als falsch heraus, Polizei kriegt Ärger. Ne? Polizei sagt nichts, jemand anders sagt irgendwas, es stellt sich als falsch heraus, Polizei kriegt Ärger, weil die Polizei hat nicht vorher Informationen geliefert. Ne? Und also aktuell ist es so, dass die Polizei oft nur viel falsch machen kann, was aber nicht zwangsläufig nur die Verantwortung der Polizei ist. Ne? Also es ist wichtig zu betonen, ne? Da kann vieles verbessert werden und es kann natürlich auch, gibt es da auch da Reibungspunkte, aber man muss sich nur überlegen, wie eben auch der Anspruch ist, mit welchem die Bevölkerung an dieses Thema Informationsvermittlung durch die Sicherheitsbehörden rangeht. Und da sehe ich ganz große Probleme darin, dass wir uns als Gesellschaft auch zurücknehmen müssen und sagen müssen, okay, ich muss das jetzt gerade aushalten, dass ich nicht sofort weiß, was da passiert ist und sollte vielleicht erstmal, bevor ich sofort auf die Dame bei Facebook höre, die eigentlich eher sonst irgendwelche Hütchen verkauft und jetzt plötzlich erzählen, ja, das war aber ein Amoklauf, weil, dann sollte ich mir überlegen, ist es tatsächlich jetzt gerade die Stimme der Einschätzung, die ich haben möchte? Weil nur weil ich Influencer bin, heißt es nicht, dass ich von allem Ahnung habe. Und das hat auch massive Auswirkungen auf Sicherheitsgefühl, weil dadurch, dass so viel spekuliert wird, und das ist oft so, das wissen wir auch aus der Psychologie, die erste Botschaft setzt sich oft fest. Und alles vergleiche ich dann mit dieser Referenzbotschaft. Auch das hat Auswirkungen. Das heißt, ich habe durch die Medien sehr viel Sendung hinsichtlich negativ. Ich habe auf Social Media ganz viel hinsichtlich Sendung negativ. Ja. Das heißt, ich bin ganz arg auf negativ geprimed. Dann kriege ich irgendwas mit, es ist was passiert. Und plötzlich kommt bei mir, das war bestimmt ein Amoklauf. Kommt sofort fast automatisch der Gedanke. Das ist einfach, war mir nochmal wichtig zu erwähnen an der Stelle, weil ich das für ein sehr zentrales Thema halte, dass wir uns da alle so ein Stück weit mehr zurücknehmen müssen und eben nicht nur auf den nächstbesten Zug aufspringen und sagen, ja, das war so und stellt sich's anders raus, ja, das war so und jetzt stellt sich's wieder anders raus, ja, das war so, sondern wir müssen lernen, Ergebnisse abzuwarten. Wenn ich einen Fall übernehme, dann kann ich meinen Kunden auch nicht nach einer Stunde sagen, was da los ist, sondern ich muss dann auch eine Analyse machen, schauen, überlegen. Das dauert halt einfach seine Zeit. Das ist nun mal einfach eine, wie soll ich sagen, bringt der Gegenstand so mit sich. Und auch wenn das alles sehr, sehr schreckliche Taten sind, für die natürlich auch die Gesellschaft ein Informationsrecht hat, ist es doch wichtig, dass man versteht, das sind aber auch sensible Geschichten, wo man vielleicht besser nicht zu schnell spekulieren sollte, weil ich dadurch auch einfach wirklich Sachen kaputt machen kann. Also auch das Spekulieren kann zum einen Ermittlungen negativ beeinflussen, ne? Weshalb auch immer wieder auch die Polizei Aufrufe startet, hey, bitte posten Sie keine falschen Informationen über so soziale Medien, weil es die Ermittlungsergebnisse ruinieren kann und dann plötzlich 200 Leute bei der Polizei anrufen und sagen, ach übrigens, ich habe auch eine Idee dazu. Das hilft der Polizei nicht. Ne? Das bindet Ressourcen, die anderweitig gerade gebraucht werden. Und der zweite Aspekt auch, wenn ich zu viel über dieses Thema berichte, also zum einen die Medien, aber zum anderen eben auch in den sozialen Medien, dann bietet das wiederum Identifikationspotenziale für potenzielle Nachahmungstäter. Und das hat dann natürlich auch damit zu tun, dass wenn ich die ganze Zeit nur diese Informationen teile, und wir hatten ja im letzten Jahr erst eine massive Amokphase. Na, also gerade der Wechsel 24 auf 25, da waren viele Taten nacheinander. Das war eine Zeit, in der sehr viel drüber berichtet wurde und eine Zeit, in der auch Wahlkampf war und das Thema auch da omnipräsent war. Das heißt, da hat man es in der Praxis gesehen, dass das Risiko für Nachahmungstäter steigt. Und wenn ich das auch, ich schreibe dann öfter was dazu zu diesem Thema, sage, bitte keine Videos posten, bitte keine Informationen über den Täter posten. Das mache ich nicht, weil ich sage, ach, ich habe keinen Bock, das zu sehen. Ich befasse mich jeden Tag damit. Ne? Sondern das hat damit zu tun, dass es das Sicherheitsrisiko wirklich massiv, beziehungsweise das Nachahmungsrisiko massiv erhöht, wenn solche Informationen die ganze Zeit geteilt werden, weil dann Personen anfangen, sich mit dem Täter zu identifizieren. Und das ist ein riesiges Problem. Das so als kleiner Exkurs einfach dazu. Jetzt hattest du ja gefragt, wie würde ich denn jetzt Pressevertretern, ne, oder wie würde ich jetzt das unterscheiden wollen, dass das Amok und Terror, das Wichtigste ist die Motivation. Wenn wir von Terror sprechen, ne, oder von politisch motivierter Kriminalität, wie es ja eigentlich korrekterweise wäre, ne, also auch Terror ist ja politisch motivierte oder religiös motivierte Kriminalität, da steckt es ja schon drinnen. Ne? Also das heißt, ich habe ein entsprechendes Glaubenssystem, das ich durch diese Tat letztendlich nach vorne bringen möchte, dass ich für dieses Glaubenssystem einstehen möchte. Aber wenn man sich phänomenologischen Unterbau dazu anschaut, dann ist der gar nicht so weit auseinander. Wir reden bei beidem von letztendlich einer Reaktion, einer Bewältigungshandlung für ein Problem, das ich wahrnehme. Also sowohl bei Amok als auch bei Terror. Die Unterscheidung hat man letztendlich irgendwann mal getroffen, weil man hauptsächlich diese Gruppentäter hatte. Ne? Also es gab Terrorgruppen, ne, in deren Namen dann bestimmte Menschen Terrorakte verübt haben. Ne? Klassisches Beispiel Al-Qaida, IS, RAF, wie auch immer. Jetzt hat man aber immer mehr Einzeltäter. Gerade bei Einzeltätern ist es nicht mehr so einfach, auch im Phänomen zu unterscheiden, weil oft zwar eine Ideologie vorhanden ist, aber die Ideologie auch nur ein Bewältigungsstrang sein kann für ein Problem. Ne, bei Taleb A zum Beispiel, der in Magdeburg auf den Weihnachtsmarkt gefahren ist, da war sein Problem, dass er Angst hatte vor der Islamisierung Deutschlands. Ne, also typisches Beispiel für Baukastenideologie. Ne, der hat Angst gehabt vor der Islamisierung, also hat er sich gedacht, naja, was machen denn die Terroristen am meisten? Die fahren auf den Weihnachtsmarkt, die greifen Weihnachtsmärkte an, weil es sind ja Islamisten. Und die finden Weihnachten blöd, deshalb macht er das jetzt auch, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil wir haben es eigentlich mit einem Terrorakt zu tun, der aber vom Phänomen her eigentlich ein Amok ist. Und letztendlich die einfachste Unterscheidung ist tatsächlich, wir haben beim Terror in der Regel eine Ideologie dahinter, der verfolgt wird und aufgrund dieser Ideologie eine schwere zielgerichtete Gewalttat verübt wird. Und beim Amok geht es hauptsächlich um die Bewältigung eines anderen Problems, wie zum Beispiel Mobbing, wie zum Beispiel, was ist passiert und ich ärgere mich darüber so sehr und kann da nicht aufhören, mich darüber zu ärgern und das dann irgendwann meine Idee, wie ich das Ganze bewältige. Das ist so die Unterscheidung dazu. Ne? Also das eine hat eine Ideologie im Hintergrund, das andere nicht. Ich bin letztendlich, wenn du mich persönlich fragst, ne, nach meiner fachlichen Meinung, dann würde ich sagen, Amok und Terror sind oft einfach nicht weit auseinander. Und die Unterscheidung ist in manchen Fällen tatsächlich eher akademischer Natur. Vor allem, wenn du keine Terrororganisation im Hintergrund hast, ne, sondern du einen reinen Einzeltäter hast, dann ist es sehr spannend, wie parallel Amok und Terror oft beieinander liegen. Und wie dünn diese Unterscheidung letztendlich sein kann.
Finde ich spannend. Also so im Detail beschäftigt man sich damit ja nicht. Was ich jetzt gerade noch mal rauspicken wollte, das fand ich ganz interessant. Du hast gesagt, es ist in beiden Fällen, also ich will jetzt ein bisschen beim Thema Amok bleiben, aber Bewältigungsstrategie hast du angesprochen. Das finde ich insofern ganz spannend, weil auch da, muss ich leider wieder Presse zitieren, ganz häufig wird, wenn jemand so eine Tat begeht, sehr schnell geäußert, ja, war offensichtlich psychisch krank. Und das wird so verkauft als zentrale Ursache für diese Amoktat. Das klingt mir jetzt aber nicht nach Bewältigungsstrategie im konkreten Sinn. Würdest du sagen, dieses Statement, ja, psychisch krank, psychisch verwirrt, ist das dann nicht viel zu stark vereinfacht? Weil das wäre ja monokausal.
Ist es definitiv. Die psychische Erkrankung kann eine Rolle spielen, es muss aber keine vorliegen. Also das ist ein ganz zentraler Punkt. Ich erlebe diese Frage auch immer wieder, ne? Was für eine Krankheit hat der? Weil das resultiert aber nicht tatsächlich aus dem Diagnostikum heraus, sondern vielmehr aus diesem subjektiven Gefühl, jemand, der das tut, der kann ja nicht normal sein, der muss ja krank sein. Aus diesem gesellschaftlichen Impuls heraus verstehe ich diese Frage sehr gut, weil es für die meisten Menschen, auch Gott sei Dank, nicht vorstellbar ist, warum tut jemand sowas? Ne? Und wenn es für mich nicht vorstellbar ist, dann muss es ja irgendeine Art von Realitätsverkennung sein, die, ich sag mal, aus meiner Sicht muss die psychisch krank sein. Eine psychische Erkrankung haben wir nicht so oft bei Amoktätern. Wenn man sich jetzt überlegt, ne, jemand, der einen Amok plant, der muss ja relativ klar strukturiert denken können, der muss ja Vorbereitungshandlungen treffen. Das heißt, wir haben psychische Erkrankungen manchmal dabei, aber oft auch nur als Begleitsymptomatik, wie zum Beispiel Depressionen oder sowas, wo an sich zwar zu der Thematik beitragen, im Sinne von mir geht es so schlecht und der Weg aus diesem Zustand ist dann der Amok, aber dann tatsächlich aus psychotischen Gesichtspunkten heraus, weil ich der Überzeugung bin, jemand ist der Teufel oder sowas, oder eine Behörde ist die Hölle und der muss jetzt in die Hölle gehen und da aufräumen oder sowas. Das ist relativ selten. Ja, das ist relativ selten. Sondern die Thematik der psychischen Erkrankung sollte man vielleicht mal so betrachten. Natürlich haben wir im Vorfeld in der Regel ein Problem bei den Personen, weil diese Personen, die sind nicht glücklich. Denen geht es nicht gut. Ja, jemand, dem es gut geht, der läuft kein Amok. Aber ob das Krankheitswert hat oder nicht, lässt sich oft gar nicht beurteilen. Wenn jemand zum Beispiel schizophren ist und massiv, gibt ja auch so Kommunikation von schizophrenen Personen, das haben wir von Zeit zu Zeit in den Fällen auch. Aber eine psychische Erkrankung ist kein Kriterium für einen Amoklauf. Auch Personen, die keine Krankheit haben, können Amok laufen. Und das ist auch sehr häufig der Fall, dass das passiert.
Finde ich super spannend. Vielleicht können wir mal so, das finde ich, glaube ich, eine ganz gute Idee. Lass uns doch mal so theoretisch und abstrakt ein bisschen die Entstehung so einer Amoktat beleuchten. Vielleicht relativ übersichtlich, weil ich weiß, du hast da ja richtig Schemata und so, mit denen du das erklären kannst, damit man so ein bisschen die Prozesse versteht, die da ablaufen. Und danach könnten wir vielleicht mal so ein Szenario konkret durchgehen. Also abstrakt betrachtet ist es ja so, das ist, glaube ich, der Punkt, weshalb so viele denken, der muss ja psychisch irre sein, sonst würde der das nicht tun, weil der Mensch ja dem Grunde nach sozial adäquaten Lösungen sucht. Daher, glaube ich, kommt dann dieses Unverständnis. Von daher lass mal abstrakt. Wie kann es zu so einer Tat überhaupt kommen?
So, generell lässt sich immer sagen, am Anfang war der Missstand. Also es gibt immer eine Art von Missstand, das kann alles sein. Ne? Also Missstand ist etwas, was in meinem Leben nicht passt. Mir geht es nicht gut, ne? Es passt was nicht. Also versuche ich für diesen Missstand eine Lösung zu finden. Diese Lösung suche ich, also wir haben einen Lösungsfindungsprozess und dieser Lösungsfindungsprozess, der wird beeinflusst dadurch, welche Möglichkeiten der Problemlösung ich von meinen Eltern mitbekommen habe, von meinen Peer Groups, von allem, was mich letztendlich im Leben geprägt hat. Welche Möglichkeit zur Problemlösung habe ich? Und gelingt mir diese Problemlösung, dann habe ich kein Problem mehr. Also wenn mir die Problemlösung gelingt, dann habe ich das Problem entsprechend adaptiert, ne, und habe mich an diese Situation angepasst, was wiederum als Erfahrungswissen für nachfolgende Situationen dient. Jetzt ist es aber so, wenn ich keine Lösung habe oder wenn ich keine Lösung finde, dann muss ich einen erneuten Lösungsfindungsprozess starten. Ne? Das heißt, ich überlege, ich denke nach, wie kann ich jetzt dieses Problem lösen? Wenn ich dafür keine Lösung finde, muss ich einen neuen Lösungsprozess starten. Und das setzt sich fort. Ne? Ich versuche etwas umzusetzen, schaffe es nicht, ne? Es gelingt nicht, das Problem ist nicht gelöst, also neuer Lösungsfindungsprozess. Und je mehr ich immer wieder in diesen Lösungsfindungsprozess reingehe, desto frustrierender wird das Ganze, weil ich irgendwann, ne, und da gibt es so diesen wunderbaren Spruch, ich bin mit meinem Latein am Ende, irgendwann das Gefühl von Verzweiflung und Frustration einsetzt. Je stärker die Verzweiflung wird, desto problematischer wird es, eine Lösungsstrategie zu finden, die adäquat ist. Und irgendwann komme ich an den Punkt, wo ich mir Gedanken darüber mache, wir nennen das aggressive Skripte, ne? Also wo dann abläuft, okay, ne, dann denke ich drüber nach, dass ich eine Situation mit Gewalt löse. Ne? Dann fangen solche, wir nennen das Violent Ideations, ne? Also Ideen zur Gewalt fangen an, bei mir zu kommen. Durchaus am Anfang erstmals wie ein innerer Scherz oder wie so ein Gefühl, ja, das, ne, da geht man so gedanklich hin und fängt an, so das erste Abtasten in diesem Bereich der Gewalt vorzunehmen. Jetzt fängt es an, sich gut anzufühlen. Ne? Das fühlt sich auf einmal an wie eine Lösung. Ne? Obwohl das für uns eigentlich unvorstellbar ist, aber unter dieser Frustration, unter dieser Verzweiflung, fängt dieses Gefühl an, eine Linderung zu verursachen, dieser Verzweiflung. Warum? Ich kann mich gegebenenfalls durch diese Idee zur Gewalt mächtig fühlen. Ne? Das fühlt sich gut an, das fühlt sich mächtig an. Und was sich gut anfühlt, kann ja nicht schlecht sein. Vor allem nicht für mich in dieser Situation, wenn es mir so übel geht. Und aus dieser Idee zur Gewalt resultieren dann diese Gewaltfantasien. Das heißt, ich fange jetzt an, mir konkret Gedanken darüber zu machen, wie mache ich denn was? Und daraus entsteht ein Planungsprozess. Das heißt, ich ärgere mich darüber zum Beispiel beim Thema Amok, dass ich in der Schule gemobbt werde. Ne? Das lässt mich nicht los. Jetzt versuche ich mit der Lehrerin zu sprechen. Die hat aber irgendwie nicht so viel Zeit oder ich habe das Gefühl, sie nimmt die Situation nicht ernst. Ne? Jetzt rede ich mit meinen Freunden drüber. Meine Freunde sagen, jetzt komm, stell dich doch nicht so an. Wird schon. Aber für mich ist dieses Problem ganz extrem da. Jetzt geht es mir schlecht. Es geht mir immer schlecht. Es geht mir immer schlechter. Also fange ich an, mir Gedanken darüber zu machen, wie ich dieser Situation Herr werde. Und irgendwann kommt dieser, nur mal dieser erste Gedanke, am liebsten würde ich denen was antun. Gar nicht konkret. Und dann wird das Ganze immer ausdifferenzierter, bis ich an dem Punkt bin, okay, jetzt habe ich einen Plan. Und wenn ich einen Plan habe, dann gehe ich in die Vorbereitung und dann gehe ich letztendlich in die Umsetzung. Und der Amok fängt nicht an, ich habe ein Problem und jetzt laufe ich Amok. Ne, das so läuft es nicht. Sondern es ist immer ein Prozess, der länger dauert. Und eben durch diese Schleifen mit Lösungsfindung und Frustration auch ein Prozess ist, der länger dauern kann und aber vor allem auch vorher vielleicht ersichtlich ist, wenn ich genau hinschaue. Das zeigt uns aber auch, dass je mehr Auswege ich aus einer Situation habe, desto eher schaffe ich es auch, aus dieser Gewaltschleife wieder rauszukommen. Und da machen wir aktuell noch nicht genug für. Also das heißt, alles beginnt mit einem Missstand, läuft über diesen Lösungsfindungsprozess, den wir alle kennen, den wir alle haben. Wir alle haben diese Problemlöseschleifen in unseren Köpfen. Ne? Das kennst du ja vielleicht auch, wenn du ein Problem hast. Dann überlegst du ja auch, was mache ich denn jetzt mit diesem Problem? Was tue ich? Wie genau gehe ich damit um? Und irgendwann kommt der Punkt, wo man mit seinem Latein am Ende ist. Und wenn ich mit meinem Latein am Ende bin, dann fange ich an, Merton hat es in seiner Anomie-Theorie irgendwann mal als innovatives Verhalten bezeichnet. Also fange ich an, innovatives Verhalten zu zeigen und dann können das aggressive Skripte sein, dann können das Gewaltfantasien sein und über diese Gewaltfantasien komme ich über die Planung, über die Vorbereitung hin zur Tatausführung.
Was mir eben so aufgegangen ist, weil wir uns ja immer ganz gern so ein bisschen von oben herab über Dinge äußern, ja, zum Moralapostel erheben, zum Richter. Und das ist ja auch dieser Punkt, weshalb so viele Menschen sagen, ja, wie kann man das tun? Und da fiel mir eben wieder ein Experiment ein, das ich mal mit Dr. Nahla Sameh gemacht habe, Psychiaterin. Und die versetzt dich in eine Situation, du bist noch ein ungeborenes Kind und sie erschafft um dich herum ein Szenario, das dir als Rucksack mit auf den Weg gegeben wird. Und am Ende des Experimentes erkennst du, dass dich von jemandem, der einen Menschen tötet, so viel trennt.
Ja.
Und das finde ich ganz interessant. Und ich habe mit ihr dann in diversen Episoden auch so die Äußerungen von sich selbst, ja, oder von mir selbst im Alltag mal analysiert. Da ging es wieder um was ganz anderes. Da ging es ums Thema Misogynie. Und ich habe im Zuge der Recherche oder Vorbereitung auf dieses Gespräch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, weil wir immer so sagen, wie kann man? Das wäre für mich nie ein Gedanke. Natürlich wäre es für mich kein Gedanke, Gewalt als Lösungsmittel anzuwenden. Aber wenn du mal genau hinterfragst, was wir vielleicht selbst im Alltag für gängige Redewendungen haben. Alter, ich bin ja ganz weit vorne. Und ich muss es anfangen, mir das abzugewöhnen. Ich habe einen Standardspruch, den muss ich schon gar nicht mehr sagen, weil in bestimmten Situationen sagt den mein Mann für mich. So, und wenn ich mich über irgendetwas wahnsinnig ärgere, dann bin ich, und das muss ich wirklich abstellen, ganz schnell beim Satz, ey, eines Tages zünde ich diesen Bumsladen an. Mhm. Und wir sind unterwegs, ich ärgere mich über irgendetwas und er sagt, ja, ich weiß, irgendwann zündest du den Laden an. Natürlich ist das von mir dahingesagt und keine Sekunde denke ich drüber, sondern ich sage, weil ich mich ärgere, diesen Satz und dann suche ich aber eine Lösung und zwar eine sozial adäquate. Aber das ist mir so beim Freuen und Vorbereiten auf dieses Gespräch so aufgegangen. Und das fände ich mal ganz spannend, wenn jeder mal drüber nachdenkt, was man eigentlich selber so sagt. Das heißt, irgendwie so ein Fünkchen ist ja gedanklich da. Natürlich nicht so, dass du wirklich drüber nachdenkst, ne? Und deswegen dachte ich, lass uns das mit der Schule, ist ein tolles Beispiel, aber vielleicht so ein bisschen sehr abstrakt. Vielleicht könnten wir, nutze mich als Beispiel mit meinem Satz, vielleicht könnten wir nochmal so richtig einsteigen und mal irgendwie so ein nachvollziehbares Szenario, was jeder kennt, einfach mal durchgehen. Und du kannst gern mich als Beispiel nehmen.
Du hast gerade einen ganz wunderbaren Satz gesagt, ne? Uns trennt von dem Amokläufer so viel, ne? So viel. Ich mache bei meinen Schulungen oft so ein Experiment und frage nach. Wer von Ihnen war schon mal richtig böse auf jemand anderen? Ja, da meldet sich natürlich jeder. Ja, und dann so, ne, und dann frage ich auch nochmal nach, ne, also ich meine gerade schon so richtig böse, ne, so richtig wütend, ja, und dann melden sich auch alle und dann frage ich nach, wer von Ihnen hat schon mal drüber nachgedacht, dass die andere Person eine auf die Fresse bräuchte? Und ganz häufig kommt dann, geht weit über die Hälfte der Hände nach oben und das ist, wenn wir über Gewalt nachdenken, jeder von uns denkt über Gewalt nach, ne, das ist ein aggressives Skript, ne, wir haben eine Problemsituation. Wir ärgern uns und Gewalt steckt einfach in allen von uns drin. Also Gewalt ist ein normales Phänomen, das wir als Gesellschaft gerne ausrotten möchten, was nicht passieren wird. Weil, wie eingangs schon erwähnt, resultiert es aus diesen Hirnprozessen, die wir seit der Urzeit haben. Die ja auch nicht nur wir haben, die ja auch andere Tiere haben. Ne? Also Verteidigung und Jagd. Das heißt, diese Geschichten wird man uns nicht abgewöhnen können, abtrainieren können, ne? Sondern einzig und allein die Handlungsalternativen, die wir haben, bestimmen, dass wir diese Skripte nicht ausführen. Weil wir gelernt haben, wir reden mit anderen Menschen, weil wir gelernt haben, wir tun anderen Menschen nicht weh. Ne? Also das sind eben diese Themen. Und das unterscheidet dich von einem Amokläufer, ne? Dass du entsprechende Handlungsalternativen hast und diesen aggressiven Skript eben nicht nachhängst. Aber jetzt gehen wir ruhig mal in diese Thematik rein. Ne? Jetzt ist mit dem Ladenabfackeln. Ich mache mal ein Beispiel. Du bist in einem Supermarkt und stehst an der Kasse und du legst also deine Einkäufe aufs Band. Ne? Die Supermarktkassiererin, die scannt da deine Sachen weg und jetzt geht's an den Bezahlvorgang und jetzt bezahlst du. Entsprechend legst dein Geld hin. Sie gibt dir das Wechselgeld zurück, du zählst es durch, ne, und stellst fest, sie hat dir 3,50 zu wenig rausgegeben. Du sagst dir das, ne, du sagst, hey, sie haben mir 3,50 zu wenig rausgegeben und in diesem Moment sagt die Kassierin, ja, macht die Kasse zu und sagt, ja, da haben sie jetzt aber zu langsam gezählt, da haben sie jetzt Pech gehabt, ich kann ihnen die 3,50 jetzt nicht geben. Ja? So. Was machst du da?
Naja, ich zünd dafür aber nicht einen Laden an. Ich beschwinge mich.
Du zündest dafür nicht einen Laden an, das ist schon klar, ne? Aber was machst du dann?
Na, ich diskutiere mit ihr.
Du diskutierst mit ihr. Worüber denn?
Ich diskutiere mit ihr darüber, dass ich einen Anspruch habe auf das vollständige Wechselgeld. Ich schulde Summe X. Ja, ja, klar. Und sie gibt mir zu wenig raus. Das geht so nicht.
Das geht so nicht. Da hast du völlig recht, ne? Du hast den Anspruch. Jetzt ja, sagt dir die Kassiererin, aber ja, ich habe ihnen das Geld wiedergegeben. Ich weiß doch nicht, ob sie es nicht vielleicht schon eingesteckt haben. Ja, kann ich jetzt nicht sehen. Und außerdem haben sie nicht schnell genug nachgezählt. Die Kasse ist zu, ich kann da jetzt nichts mehr machen.
Es gibt doch keine Sekundenfrist fürs Nachzählen. So, jetzt bin ich schon auf Zinne. Marktleiter.
Du willst einen Marktleiter holen, okay.
Aber hallo.
Jetzt geht's so. Gehen wir mal davon aus. Ne, wir gehen jetzt nur mal davon aus. Ne?
Da gucke ich verschränkt schon die Arme.
Ja, das ist ja, geht schon los. Aber jetzt gehen wir mal einfach dafür aus, und das ist natürlich nicht unbedingt realistisch. Ne? Die meisten Marktleiter würden so nicht agieren, aber der Marktleiter kommt jetzt her und sagt, du sagst, naja, ich möchte jetzt die 3,50 haben, bitte geben Sie mir das Geld wieder. Und der Marktleiter sagt, naja, also Moment mal, meine Mitarbeiterin hat Ihnen doch ganz klar gesagt, sie kann da gar nichts dafür, sondern sie sind dafür verantwortlich, dass sie ihr Geld schnell genug zählen, und sie halten jetzt hier gerade die Kundschaft auf, ich würde sie jetzt bitten, dass sie den Laden verlassen.
On fire. Und wieder sind wir bei Feuer. Was ist denn mein Thema mit Feuer?
Ist der on fire, ne? Jetzt fängt schon an mit dem Feuer. Fängt schon an mit den Feuergedanken.
Ne? Ich glaube, in der Sekunde hätte es mit dem, wenn er mich des Ladens verweist, auch keinen Zweck mehr. Dann sind wir auf dem Level. Dann würde ich jetzt wahrscheinlich über eine schriftliche Beschwerde.
Okay,
weil wenn er nur der Marktleiter ist, kann ich ja immer noch an, was auch immer das jetzt war, Lidl, Aldi, Rewe, whatever, kann ich ja nachgucken, kann ich schriftliche Beschwerde einreichen, Sachverhalt schildern.
Ja, also genau, also schickst es dann an die Konzernzentrale.
Hätte ich so gemacht, und wenn ich richtig wütend bin, ich könnte natürlich auch noch eine miese Google-Bewertung über die Filiale.
Okay, miese Google-Bewertung. Warum? Also was bringt dir das Ganze? Oder kriegst du die 3,50 nicht wieder dadurch?
Naja, zum einen bin ich natürlich ein kleines Arschloch und will mich abreagieren. Und zum anderen wäre bei mir tatsächlich auch der Punkt, anderen einen Hinweis geben. Zählt euer Geld, achtet drauf.
Ja.
Nee, weißt du, was ich noch gemacht habe? Ich hätte wahrscheinlich versucht, in der Kassenschlange mir noch einen Zeugen zu organisieren. Weil wahrscheinlich war ja eine Kassenschlange. Das hätte ich vielleicht auch noch gemacht, dass du gleich noch Zeugen hast. Also der Anwalt. Hm, ja, aber auf jeden Fall.
Gar nicht schlecht, ne? Das ist auch gar nicht schlecht, ne? Aber jetzt, dafür muss der Zeuge ja gesehen haben, dass du dir das Geld nicht selbst in die Tasche gesteckt hast. Ne? Und naja, letztendlich, wir müssen uns halt mal, machen wir uns mal Gedanken über deine Motivation. Ne? Das ist für mich jetzt erstmal wichtig. Weil, wie gesagt, durch die Google-Bewertung, ne, du sagst, du willst andere warnen, dann geht es ja aber gar nicht mehr um die 3,50, oder?
Ja, bei der Google-Bewertung nicht. Das wäre bei dem Brief an die Konzernleitung. Was ich da will, bei der Konzernleitung will ich. Ich will A, meine scheiß 3,50. Ich will B, eine Entschuldigung. Und es wäre auch noch ganz nice, wenn er noch irgendwie einen Einkaufsgutschein drauflegt.
Okay, jetzt frage ich dich mal was. Ne? Wären die 3,50 optional oder geht es dir eher um die Entschuldigung?
Gute Frage. Nee, die 3,50 sind 3,50. Die will ich schon auch. Aber das geht so nicht. Also Entschuldigung will ich schon auch. Also ich würde sagen 50-50. Also würde ich eine Entschuldigung kriegen, würde ich trotzdem 3,50 wollen. Und ich will Entschuldigung, ich will einen Einkaufsgutschein oder einen Fresskorb. Das war unverschämt.
Okay, also du sagst jetzt quasi, allein für die Unverschämtheit verdienst du schon mehr als das, was man dir zu wenig gegeben hat. Und worum geht's dir? Wofür willst du die Entschuldigung denn haben?
Nicht für das Versäumen. Die Kassierin hat sich ja offensichtlich verzählt. Dafür nicht, aber für die Art, wie sie mit mir umgegangen ist, das ist ja kackenfrech, mir zu unterstellen, wenn sie sich verzählt und mir falsch rausgibt, ich hätte da was quasi mir in die Tasche gesteckt und versucht, sie über den Tisch zu ziehen und dann auch noch frech und dann werde ich vom Filialleiter auch noch rausgeschmissen, das geht so gar nicht. Das ist eine Kränkung, okay. Das ist unverschämt, das ist unhöflich.
Das ist eine Kränkung, genau, es geht jetzt nicht mehr um die 3,50, es geht vielleicht noch ein bisschen um die 3,50.
Die will ich schon auch.
Die willst du schon auch haben, ja, aber es geht vor allem, oder wie soll ich sagen, der überwiegende Teil der Unzufriedenheit resultiert aus dem Umgang mit dir. Ne?
Ja.
Resultiert aus dem Umgang mit dir, wie man mit dir verfahren ist, ne? dass man die Schuld dir gegeben hat. Ne? Du hast einen Missstand, du hast einen handfesten Missstand und darüber ärgerst du dich, ne? Du entwickelst Grievance. Und jetzt ist nämlich noch viel spannender zu betrachten, du entwickelst auch Energie, du entwickelst bereits Motivation, etwas dagegen zu unternehmen. Du hast jetzt eine Motivation. Diese Motivation ist die Kränkung. Du ärgerst dich darüber, wie das gelaufen ist. Also nimmst du dir Zeit. Du nimmst dir Zeit, einen Brief an die Konzernzentrale zu schreiben. Du nimmst dir Zeit, eine Google-Bewertung zu schreiben. Jetzt hast du das Ziel, du willst von der Konzernleitung, möchtest du die 3,50, einen Fresskorb und eine Entschuldigung. Und mit der Google-Rezension möchtest du, dass andere Leute gewarnt werden, ne, was das für ein Drecksladen ist. Ne?
Genau.
Das ist ja ganz schön viel Grund.
Und noch ein bisschen, I'm on a mission, aber hallo.
Ja, na genau. Und jetzt merkst du schon, jetzt ist es nicht mehr die 3,50. Nee, die 3,50 sind eigentlich keine Summe, ne? Das ist jetzt nicht so viel. Aber es geht um was anderes, es geht um was Fundamentaleres.
Auch ums Prinzip.
Ja, na klar, ne, es geht ums Prinzip, aber das ist erstmal wichtig zu verstehen, dass wir alle solche Möglichkeiten haben, auf Prinzipien Reiterei reinzufallen. Ne? Oder auch, dass kein Missstand zu klein sein kann, also der ist sehr subjektiv, ne? Was uns so umtreibt. Ne? Man hört immer wieder, ja, dafür macht man sowas ja nicht. Aber wenn es ums Prinzip geht, dann sind wir bereit, Aufwand zu begehen, Mühe zu gehen. Und vor allem steigst du was, in welchen Prozess steigst du gerade ein?
Naja, wenn wir ehrlich sind, das ist jetzt schon so, Rachefeldzug ist zu viel, aber das ist schon so der Retourkutschen-Modus. Ne?
Du hast Rachegedanken. Und du bist vor allem schon, du bist im Lösungsfindungsprozess drinnen.
Ich bin im Lösungsfindungsprozess. Und gerade
versuchst du gesellschaftlich adäquate Lösungen zu finden. Na, jetzt spinnen wir die Sache doch mal weiter. Na, jetzt schreibst du da diesen Brief an die Konzernzentrale und machst da diese Google-Rezension. Ne? Google-Rezension kann man ja schön kommentieren, ist ganz wunderbar. Da schreibt dir dann der entsprechende Einzelhandel deines nicht mehr Vertrauens dann drunter, dass es gibt keinen Grund, sich zu beschweren. Ne? Man hat sich mit dem Vorgang beschäftigt und es ist ja auch immer nicht so schön, wenn Leute eben dann entsprechend auch die Kassiererinnen und das Personal so schlecht behandeln. Deshalb wird man dir da auch, wenn du da so rumzickst im Laden, ne? Ist doch nicht, ne? Ist tatsächlich auch nicht unrealistisch. Hab jetzt neulich erst sowas gelesen, ne, wo dann auch entsprechend über auf Beschwerden das entsprechende Unternehmen mit ziemlich harscher Gegenkritik reagiert hat. Und jetzt stellen wir uns vor, jetzt schreibst du an die Konzernzentrale, also sie sind ja offenbar aware über den Vorgang. Also ich meine, das da Social Media, das macht die Presseabteilung, ne? Die haben da jetzt nichts zu tun. Aber jetzt schreibst du an die Konzernzentrale diesen Brief und was bekommst du? Du kriegst keinen Fresskorb zurück, sondern man sagt dir ganz klar, dass du selbst verantwortlich dafür bist, dein Geld zu zählen und dass sie auf solche Vorgänge grundsätzlich, wenn die Kasse zu ist, nicht mehr eingehen auf solche Beschwerden, weil sie gar nicht mehr überprüfen können, ob du dein Geld nicht vielleicht schon eingesteckt hattest und sich um einen Betrugsversuch handelt.
Und weißt du was, on top? Wahrscheinlich dann noch eine Abmahnung vom Anwalt auf Unterlassung auf Google oder Social Media, mich negativ zu äußern. Ah?
Ja, nehmen wir es doch mal mit rein. Ja, wenn du schon diese ultra gute Idee hast, ne? Aber allein an dem, wie du dich gerade zeigst, sieht man schon, das ist eine Situation, ne? Da ärgert man sich drüber, ne? Das ist etwas, man kann sich da reinversetzen. Was machst du denn jetzt?
Ich bin kackensauer. Und sogar schon in dieser theoretischen Diskussion reg ich mich so auf, weil das gar nicht so unrealistisch ist. Ja, keine Ahnung, da müsst ihr jetzt drüber nachdenken. Wenn ich keine Zeugen habe, kann ich ja nicht wirklich verklagen auf Auskehr der fehlenden 3,50. Keine Ahnung. Ich wäre in der Sekunde, würde ich im Moment keinen weiteren Lösungsansatz finden. Ich habe mich schon beschwert, ich habe bei Google geschrieben, jetzt habe ich noch eine Abmahnung kassiert. Da würde ich mir jetzt wahrscheinlich natürlich einen Anwalt nehmen, um mich zu verteidigen, wenn ich selber keine Ahnung habe von Äußerungsrecht oder negativen Google-Bewertungen löschen, bla bla bla. Dann würde ich mich natürlich gegen den Unterlassungsanspruch zur Wehr setzen. Und das Problem ist, wenn man da auf dem Level schon sagt, vielleicht würde ich zur Presse gehen oder noch zur Verbraucherschutzzentrale oder irgendwas in der Richtung.
Aber du merkst, ne, und das ist auch schon alleine das, was du gerade in dieser theoretischen Diskussion erlebst, und wir reden gerade nur über eine theoretische Diskussion, keinen echten Missstand, nur über eine theoretische Diskussion. Du sagst, du hast keine Ahnung mehr, was du machen sollst. Vielleicht das, aber du weißt es nicht mehr. Das heißt, du bist schon an dem Punkt, wo du sagst, ja, ich bin eigentlich mit meinem Latein am Ende. So, und jetzt hängt es davon ab, wie fundamental ist denn dieser Missstand für dich? Wie stark belastet es dich denn? Wie sehr ist es denn in deinem Kopf? Kannst du das Thema noch wegdrücken oder ist es präsent? Und wäre das jetzt so eine Situation, wo du sagst zu deinem Mann, naja, gut, dann fackel ich den Laden ab oder irgendwann fackel ich den Laden ab?
Entschuldigung, das hätte ich, nachdem ich den Laden verlassen habe, erst mal gesagt. Aber natürlich nicht ernsthaft.
Nicht ernsthaft, aber jetzt pass mal auf, ne? Jetzt weiß ja ich gar nicht, ne? Ist das ein aggressives Skript oder nicht? Ne? Also ist das jetzt eine Situation, wo du dann anfängst, ernsthaft drüber nachzudenken? Also du weißt ja nicht, was du machen sollst. Was machst du denn jetzt? Ne? Also verstehst du, was ich meine?
Also ich würde mich da jetzt richtig dran festgrübeln. Welche Möglichkeiten habe ich noch? Weil wir sind jetzt schon auf dem Level, so stehen lassen. kann ich das ja jetzt nicht mehr.
Okay, jetzt sagst du, du würdest dich dran festgrübeln. Was meinst du damit?
Ich würde immer wieder überlegen, was könnte ich noch lostreten? So, Presse interessiert sich nicht für die Geschichte. Verbraucherzentrale sagt, ja, es ist ein Einzelfall, das lohnt nicht. Wir kümmern uns nur um so Dinge, die allgemein Verbraucher betreffen. Dann, ja, Anwalt nehmen lohnt nicht. Keine Ahnung, ich kann es so nicht stehen lassen. Ich brauche irgendeine Lösung. Und da würde ich mich, und die habe ich jetzt gerade in der Sekunde nicht, da würde ich mich aber dran festbeißen.
Okay, jetzt hast du keine Lösung. Wie könntest du denn dann zu einer Lösung kommen? Was könntest du denn machen vielleicht?
Naja, müsste ich jetzt mit diesem Prozess, müsste ich teilen. Ja, weil du kannst bitte nicht mit meinem Umfeld. Also ich würde mit Freunden, mit Familie, würde ich wahrscheinlich sagen, und ihr glaubt es nicht, was sie jetzt wieder geleistet haben, la la la. Und ich kann es so nicht stehen lassen, das erfordert eine Reaktion. Mhm. Aber ich weiß gerade noch nicht, welche. Und vielleicht würde ich da sogar noch nachfragen, habt ihr noch eine Idee? Oder ich würde Kollegen anrufen. Es ist immer das Gute in der Anwaltsbubble. Irgendjemand hat immer noch eine Idee. Mhm. Da würde ich mich mitteilen. Ich muss das ja emotional verarbeiten.
Also musst du es rauslassen. Du musst dafür sorgen, dass das nicht weiter in deinem, ja, dass dieser Druck nachlässt. Ne? Dieser Handlungsdruck, den du ja empfindest, weil du sagst, du kannst es ja nicht stehen lassen. Du kommst ja aus dieser Situation nicht raus.
Absolut. Aber das ist ja eine ganz normale Situation. Du regst dich, egal ob erstmalig oder fortgesetzt, über irgendwas auf.
Ja.
Und du teilst es deinem Umfeld mit. Ist ja auch so. Mein Mann kommt nach Hause nach der Arbeit. Guck kurz bei mir rein, schaut, wie guckt sie gerade und dann fragt danach, was los. Und dann geht's ja sofort los. La la, zünde ich alle an.
Ja. Okay.
Und dann ja. Das würde ich machen, mitteilen.
Jetzt, wie lange fragst du dann dein Umfeld? Also wie oft? Was glaubst du, wie lange wirst du an diesem Ding rumgrübeln?
Ja, bis ich eine Lösung habe, würde ich mal sagen.
Bis du eine Lösung hast. Ja, und jetzt stell dir mal Folgendes vor, ne? Wie lange. Für dein Umfeld geht es um was?
3,50 €.
Spannend. Wir sind gerade dabei, dass du nicht mehr loslassen kannst wegen 3,50 € im Supermarkt. Na? Was du dann gerade schon für eine Mühe reinsteckst. Du nimmst dir Zeit, mit Leuten drüber zu sprechen. Du fängst an, ne? wir haben festgehalten, ne? du hast einen Brief geschrieben, du hast eine negative Kritik geschrieben. Ne? Du sagst, du kannst nicht mehr loslassen. Du redest mit Freunden, mit deinem Mann, du redest mit deinem Umfeld drüber. Ne? Wie viele Stunden um Stunden du jetzt schon reingesteckt hast. Ne, für dieses Problem. Und jetzt passiert Folgendes. Ne? Was glaubst du, wie lange wird dein Umfeld dann zuhören über ein und dieselbe Thematik?
Ja, ehrlicherweise, bei diesem 3,50-Thema käme wahrscheinlich, also gerade von meinem Mann, relativ schnell, oh mein Gott, hier hast du Scheiß 3,50, jetzt lass es gut sein.
Okay, aber wird es das Problem beheben für dich?
Nein, Mann, es geht nicht um die scheiß 3,50. Es geht ums Prinzip. Wie kannst du mich so behandeln?
Ja, siehst du, und das ist genau der Punkt. Jetzt kannst du also, was soll das Umfeld denn da für eine Lösung finden? Ja? Jetzt erzählst du deinem Umfeld aber davon. Ja? Das heißt, wie wird dein Umfeld auf dich reagieren?
Genervt.
Genervt, mit Ablehnung. Ja? Und jetzt kannst du aber, jetzt haben wir ein verdammtes Problem. Ja, Steffi, jetzt haben wir ein verdammtes Problem, weil du musst auf der einen Seite, ne, kannst du mit dieser Situation nicht abschließen. Auf der anderen Seite suchst du eine Lösung und gleichzeitig gehst du deinem Umfeld auf die Nerven damit.
Mein Gott, ja. Und dann komme ich in den Keiner-versteht-mich-Korridor oder so, ne?
Du kommst in den Keiner-versteht-mich-Korridor und du fühlst dich abgelehnt, du fühlst dich zurückgewiesen. Ne? Keiner versteht dich und dein Umfeld sagt irgendwann, ja, irgendwie die Steffi, die ist gerade schon so auf dem Weg, irgendwie entwickelt die sich komisch, ne? Ja, und jetzt stell dir mal vor, ne, also jetzt, wir reden jetzt nicht über eine Zeit von 2-3 Tagen, aber wenn du jetzt, stell mal vor, du redest 2-3 Monate nur noch über diese Kassiererin, irgendwann sagt dein Umfeld vielleicht dann auch mal, darauf habe ich jetzt gerade gar keinen Bock. Es gibt auch noch andere Themen. Das heißt, dein Umfeld wird sich irgendwann von dir distanzieren. Ja? Wie fühlst du dich dann? Keiner versteht dich.
Unverstanden.
Man versteht. Genau, niemand versteht, wie es dir geht. Dein Mann ist auch genervt von dir, will mit dir gerade nicht mehr, weil du nicht aus der Situation rauskommst. Was meinst du, wenn du jetzt die ganze Zeit da über ein und dasselbe Ding nachdenkst, über diese Schmach, die 3,50, was wird denn dann noch schwierig, was glaubst du?
Ja, das ist mein Fokus.
Also dein Fokus,
ja.
Was kannst du dann nicht mehr, wenn dein Fokus nur noch auf diesem Thema ist?
Ja, langfristig alles andere nicht. Also wenn das der volle Fokus ist, dann verliert alles andere drumherum an Wichtigkeit, an Bedeutung. Und ja, dann werde ich im Alltag wahrscheinlich irgendwann Dinge vernachlässigen.
Ja, zum Beispiel also, den Job. Die Podcasts werden auch langweiliger.
Ja? Es geht immer nur noch um 3,50.
Genau, das ist ja genau das, was ich meine. So, jetzt geht es hier um die 3,50. Für dich geht es nicht mehr um die 3,50, sondern dein Leben wird beeinflusst, negativ, durch diese Situation. Das heißt, dein Umfeld distanziert sich von dir und du wirst langfristig Probleme in der Arbeit bekommen. Du wirst deine Sachen nicht mehr wahrnehmen können. Du erlebst einen Leistungsverlust. Also du hast Einbußung bzw. Störung sozialer Funktionsfähigkeit und du hast den Leistungsverlust. Jetzt die Preisfrage. Was machst du dagegen? Dass du jetzt keine Antwort hast, das ist der Punkt, an dem diese aggressiven Skripte eine Rolle spielen. Weil dann kommst du an diesen Punkt. Weil jetzt nochmal eine andere Frage. Wer ist schuld an dieser Situation?
Es ist eine Kette von Leuten. Das ist die Kassiererin, das ist der Filialleiter, das ist die Konzernleitung. Ehrlicherweise die Anwaltskanzlei, die mir eine Abmahnung geschickt hat und Unterlassung für die negative Google-Bewertung. Und ehrlich gesagt, meine Freunde sind wahrscheinlich auch keine Freunde, weil sonst würden sie ja verstehen, was das für ein Problem ist. Also die Kassiererin hat angefangen, aber dann eine ganze Kette von Menschen.
Ja,
also
aber
ich gegen den Rest der Welt.
Die Kassiererin hat angefangen und es geht hier immer noch ums Prinzip. Also wer ist schuld?
Die Kassiererin.
Die Kassiererin. Oder der Supermarkt, wie auch immer.
Ne? Und der Filialleiter und die Konzernleiter.
Also vielleicht auch der Filialleiter, ne? Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Und dann kann es jetzt passieren. Jetzt hast du vom Abfackeln geredet. Ne? Was ist, wenn du in dieser Situation dann denkst, ja, abfackeln. Ne? Irgendwann fackel ich den Laden ab. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil wenn du an diesem Punkt bist, dass du so verzweifelt bist und so wenig Möglichkeiten siehst, ne, noch was dagegen zu unternehmen, dann ist es nicht von 3,50 zu Amok, sondern dann hast du diese ganze Kette, die dich langsam in diesen Bereich bringt, wo du Schritt für Schritt eine immer höher eskalierende Dynamik hast und eben kein plötzlich hast du diesen. Ne? Und das siehst du gerade, es resultiert aus einer affektiven Situation, ne? Aber hat was mit Planung zu tun, mit damit auseinandersetzen, kognitiv, ne? Also ein Denkprozess. Und das ist das, was häufig nicht verstanden wird. Ein Amok ist nichts, was plötzlich aus einer Situation entsteht, sondern ein Amok ist etwas, was einen Prozess vorher hat, ganz häufig von Hilflosigkeit und Unglück. Im Übrigen kann auch Suizidalität eine Rolle spielen. Ne? Wenn du zum Beispiel jetzt aus dieser Situation heraus denkst, ich komme da nicht mehr raus aus dieser Nummer, am besten wäre es, wäre vorbei. Ne? Und das ist eben das, worum es da geht, dass diese Kette, die zum Amok führt, diese Kette, die zur zielgerichteten Gewalt führt, eben nicht nur daraus resultiert, dass du etwas hast, was für andere nicht nachvollziehbar ist, sondern jeder von uns kennt diesen Punkt, in die Enge gedrängt zu sein. Aber wir alle sind in der ganz glücklichen und privilegierten Lage, dass wir meistens noch eine Lösungsstrategie haben. Haben wir die nicht, fangen auch wir alle an, andere immer radikaler werdende Ideen gut zu finden. Und das ist etwas, was man verstehen muss, wenn man sich mit dem Thema Amok auseinandersetzt, was gerade für die Prävention unglaublich relevant ist. Ne? Weil jetzt gerade in dieser Situation, jetzt wenn ich als Kriminologe in diese Situation reinkäme und sagen würde, ja, was machen wir denn jetzt mit der Steffi? Ne? Die ist jetzt an so einem Punkt. Dann würde ich sagen, okay, wir brauchen Maßnahmen zur Stabilisierung. Was kann man jetzt für dich tun, damit du mit dieser Situation nicht mehr alleine bist? Damit du verstehst, okay, mir geht es gerade echt nicht gut, aber es interessiert jemanden, dass es mir nicht gut geht. Ne? Und da sind wir halt häufig an dem Thema, wo es heißt, ja, es kümmert sich ja nur jemand um die Täter. Nee, darum geht es nicht, sondern wie wir in dieser Situation mit einer potenziellen Tatperson umgehen, das hat was mit Sicherheit zu tun. Mit einem ganz klaren Sicherheitsaspekt. Nicht, weil wir uns alle lieb haben sollen, sondern weil wir am ehesten diese Situationen vermeiden können, wenn wir die Stabilisierung von Personen haben, die eben sich in eine ungute Richtung entwickeln. Und wie wir gesehen haben, hast du dich da in dieser Situation in eine ungute Richtung entwickelt.
Ja, ich habe mich, ja. Und
jetzt verstehst du auch diesen Ausspruch, den du ja selber gemacht hast, dieses mich unter, oder uns unterscheidet gar nicht so viel von dem potenziellen Täter.
3,50.
Ja. Ja, na, aber tatsächlich der Prozess der Kränkung, der dahinter steht. Ne? Wenn ich jetzt in den Laden gehe und die Kassiererin sagt, ja, da habe ich jetzt schon zugemacht, dann denke ich mir vielleicht, okay, ja, das ist mir die Mühe gar nicht wert, darüber jetzt zu diskutieren. Ne? Oder denk mir nach, ich ärgere mich vielleicht, aber sag mir halt auch, okay, gut, dann gehe ich in den Laden nicht mehr rein. Ne? Auch das wären Exit-Strategien. Aber wenn du diesen Exit nicht findest, wenn du keine Strategie findest, die letztendlich diese Situation für dich klarer werden lässt oder diese Situation für dich bewältigbar werden lässt, dann kannst du an den Punkt kommen, ne, wenn dein Umfeld dich hängen lässt, also wenn ganz viel schief geht, wo du am Ende, wir nennen das Last Resort, also letzter Ausweg, den letzten Ausweg aus dieser Situation in Gewalt ziehst. Und das passiert sehr, sehr häufig bei Amokläufen.
Hm? Aber ich fand das mega interessant und wollte das gerne nochmal so ein bisschen einordnen. Ich habe jetzt natürlich ein paar Mal gelacht. Das lag aber daran, dass es natürlich eine absurde Grundkonstellation war. Ich glaube, es war aber perfekt geeignet, um mal nachzufühlen, wieso dieser Kreislauf ist. Und wenn man an diesem Punkt ist, so, ich weiß gar nicht mehr weiter und man kommt dann wieder auf diesen ersten Gedanken zurück, irgendwann zünde ich den Laden an, dann ist das ja wahrscheinlich in dem Moment das, was sich als Lösung anfühlt und dann vielleicht wieder so ein bisschen das Gefühl gibt, ach, das ist aber ein Bereich, da hätte ich ja sogar noch Kontrolle. Und dann wird's richtig gefährlich. Und was ich ganz spannend fand zum Thema Affekt, das war ja die perfekte Durchinszenierung, warum das eben kein Affekt ist. Affekt wäre ja gewesen, hätte ich ihr in der Sekunde im Laden eine geschallert.
Genau, richtig. Exakt. Und jetzt, wenn wir auf diesem Weg weitergehen, ne, jetzt fühlst du dich ganz, ganz mies. Ne, alle um dich rum sind genervt von dir. Ne, dein Mann redet gerade nicht mehr mit dir. Ne, du bist allein in dieser Situation, du fühlst dich richtig mies. Und jetzt entwickelst du diesen Gedanken, ne, dieses, am liebsten würde ich den Laden abfackeln. Ne? Vielleicht als du es vor 3 Wochen zu deinem Mann gesagt hast, war es ein Scherz. Ne? Auch ernst gemeint, ein Scherz. Ne? Aber jetzt gerade fühlt sich dieser Gedanke und die Vorstellung daran doch gar nicht so schlecht an. Weil du dich plötzlich wieder, wie könntest du dir vorstellen, fühlst du dich, wenn du drüber nachdenkst, in dieser Situation?
Wahrscheinlich käme da so ein, ich soll den Laden wirklich anzünden, ja, warum mache ich es eigentlich nicht? Wird euch recht geschehen?
Exakt, wird euch recht geschehen. Das heißt, in dir, ne, in deinem inneren Erleben, fängst du plötzlich an, dass diese Kränkung, die du erlebt hast, durch diese Gedanken, ne, die du hast.
Hast du schon Gefühl der Genugtuung, ne?
So. Genau. Es wird schon abgeschwächt, also die Kränkung wird abgeschwächt. Das heißt, du fängst an, dich besser zu fühlen. Das heißt, du merkst aber auch, ich denke in diese Richtung, also fühle ich mich besser. Also denkst du auf diesem Gedanken weiter rum. Weil das fühlt sich gerade gut an in dieser Situation. Also bist du weiter da und fängst an, dich in diese Situation reinzudenken, reinzuträumen, reinzuüberlegen. Ne? Und so wird aus dieser Idee, die du hast, eine Fantasie. Du gehst durch, wie machst du das Ganze? Ne? Wie fühlt sich das an in dieser Situation? Ne? Wo gehst du als erstes hin? Ne? Wo zündest du den Laden an vielleicht? Ne? Also nur so zum drüber nachdenken. Und jetzt kommt der Punkt, wo du sagst, Mensch, warum mache ich das nicht einfach? Vielleicht geht es mir dann wirklich besser. Und dann denkst du drüber nach, ne? Wie machst du das? Welche Vorbereitung? Und das hat was, und das nennt man Selbstwirksamkeit. Plötzlich erlebst du wieder Selbstwirksamkeit, weil die hattest du die ganze Zeit nicht. Weil du konntest ja nichts gegen das Problem unternehmen, du hast ja keine Lösungsstrategie mehr. Und jetzt entwickelst du gerade in deinem Kopf eine Idee, die sich gut anfühlt und die dir die Möglichkeit von Mitwirkung gibt, was dagegen zu unternehmen. Und jetzt wird es kritisch. Ja, weil jetzt bist du in der Lage, du hast keine andere Lösung mehr, sondern du siehst nur noch diese eine Lösung und das entwickelt einen Tunnelblick. Das heißt, alles, was an potenziellen Lösungen außenrum noch da war, wird jetzt nicht mehr wahrgenommen, ja, weil du hast jetzt deine Möglichkeit gefunden. Du hast dich damit auseinandergesetzt. Wie fühlst du dich jetzt, wenn du diese Möglichkeit für dich so, ja, das mache ich jetzt. Wie fühlst du dich?
Du hast es wieder in der Hand.
Mhm. Du hast es wieder in der Hand.
Wo ist es? Wahrscheinlich das Gefühl, dass du die Kontrolle wieder hast über diese gesamte Situation.
Ja, und jetzt mal ein bisschen emotionaler. Wie geht's dir dann damit? Wie fühlst du dich?
Ja, wieder besser.
Wieder besser.
Ich habe wieder Oberwasser.
Das nennen wir Energy. Das ist ein sogenannter Energy Burst. Das heißt, du bist dann, kurz bevor du das dann umsetzt, weil du gedanklich bist du ja schon in der Umsetzung, fühlst du dich gut. Und es bemerkt auch dein
Ich hätte um ein Haar gesagt, ja Mann, ich bin wieder da.
Ja.
Aber das fand ich jetzt doch zu gruselig.
Ja, aber es ist so. Es ist definitiv so. Ne? Und das merkt dein Umfeld. Plötzlich sagen die Leute, die sagen, die Steffi redet ja nur noch die ganze Zeit darüber. Ne? Plötzlich sehen die dich wieder lachen. Du bist wieder happy. Ne? Und das Umfeld denkt dann in der Regel, okay, alles easy, alles gut.
Gott, die hat sich wieder.
Oh Gott, die hat sich wieder, ja genau. Und jetzt,
also nee, das,
und jetzt,
oh Gott, das Oh Gott war die Erkenntnis, ja. Das macht es ja noch schwieriger, das rechtzeitig zu stoppen. Wenn jetzt ja, mein Umfeld denkt, guck mal, da ist sie wieder. Ist ja wieder normal. Hat es ja. doch.
Und wenn du jetzt als Erklärung hättest, ne, man fragt dich jetzt und du sagst als Erklärung, hey, mir geht's wieder besser, weil scheiß auf die 3,50 und ich möchte lieber mit meinem Mann in Urlaub fahren, dann ist es eine Erklärung. Wenn du aber sagst, hey, nee, da brauchen wir nicht mehr drüber sprechen. Nee, das hat keine Bedeutung mehr. Nee, das braucht's gar nicht. Ich habe für mich jetzt die Lösung gefunden. Ja, welche Lösung denn? Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Dann ist es schwierig. Aber die meisten Leute im Umfeld denken dann häufig, okay, jetzt lacht die Person wieder, jetzt geht's der Person wieder besser. Nee, der Person geht's gerade besser, weil die Handlungsstrategie dieser Gewalttat jetzt als Handlungsstrategie akzeptiert ist. Das heißt, es ist zum ersten Mal seit Monaten vielleicht wieder das Gefühl da, ich habe was in der Hand. Und das macht dieses Gefühl. Und das passiert auch häufig bei Amok. Ne? Also wenn man oft sich auch die Kommunikation von Amok-Tätern anschaut. Ne? Und ersetzt jetzt hier einfach Anzünden durch Amok. Ne? Wenn man sich die Kommunikation auch von Amok-Tätern vor so einem Amok-Tat anschaut, sieht man in der Kommunikation, wie ab einem gewissen Zeitpunkt da ist, ich bin aufgeregt, mir geht's besser, ich fühle mich richtig gut gerade. Und das ist das, was worum es letztendlich geht. Sie stabilisieren sich durch diesen Amok selbst, sind aber dann zu stark in diesem Prozess drin, als dass sie noch erkennen könnten, okay, ich komme da auch wieder raus. Weil sie hätten ja dann wieder Antrieb, vielleicht auch sich Hilfe zu suchen, aber das hat ja vorher alles nicht funktioniert. Ne? Und jetzt habe ich diese eine Lösungsstrategie, diesen einen Punkt, ne, diesen einen Strang, wo ich jetzt dran ziehen kann und alles andere wird nicht mehr wahrgenommen, wird ausgeblendet. Und das ist auch, also ab da macht man auch relativ wenig. Ne? Also wenn das mal akzeptierst, da geht es um Sicherheitsbehörden, also da muss die Polizei informieren, ne? Weil dann, da kann ich auch schlecht noch mit Heizi-Teizi und jetzt komm, lass uns nochmal reden, es wird schwierig. Aber für dich einfach, also ich fand erstmal super, danke, dass du bei diesem Beispiel so klasse mitgemacht hast. Ne? Aber das sieht man, es ist nicht das Monster von Täter, sondern es ist ein Resultat einer Situation. Die Tat ist schrecklich und ist durch nichts zu entschuldigen. Es geht aber auch nicht ums Entschuldigen, sondern es geht darum, das Ganze zu verstehen. Wie entsteht das Ganze und was mache ich dagegen?
Genau, das war mir so wichtig, einfach mal, weil ich das auch nicht weiß. Man tendiert ja immer dazu zu sagen, ey, Gott, was ist denn, wie soll das so schief laufen, dass am Ende sowas bei rumkommt? Und deswegen fand ich das jetzt sehr hilfreich, um diese einzelnen kleinen Schritte über einen langen Zeitraum mal nachzuvollziehen. Und deswegen, ich habe mich natürlich auch nicht über das Entstehen einer Amok-Tat lustig gemacht, sondern einfach musste ein bisschen über mich selber wundern und natürlich über dieses Szenario mit den 3,50. Und ich werde auch sofort auch das nicht mehr mit dem anzünden. Ich werde mir was anderes überlegen. Mäuse melken oder...
Also ich würde jetzt auch gerne nochmal hier kurz einen Bogen schlagen. Du hast ja keine, in Anführungszeichen, persistierenden Gewaltkognitionen, ne? Sondern das hat ja das haben ja ganz viele Menschen, ich zünde den Laden an oder ich hau dem auf die Schnauze oder wie auch immer. Oder ich laufe Amok, höre ich öfters mal in solchen Kontexten. Ne? Das ist jetzt nicht.
Stimmt, irgendwann laufe ich Amok, ja, stimmt.
Ja, genau.
Also das sage ich nicht.
Aber man hört es, ne? Und das ist nichts, das ist jetzt erstmal nichts, wo ich sage, oh mein Gott, jetzt muss doch vor die Polizei einreiten, sondern. Schwierig wird es halt erst, ne, wenn das immer wieder kommt oder die Person sehr verzweifelt ist und dann solche Dinge sagt. Ich das Gefühl habe, die Person, die konzentriert sich nur noch auf dieses eine Ding, wir nennen das Fixierungsverhalten. Ne? Und dann kommen diese Ideen, diese Gewaltkognition und die bleiben da.
Ja. Mir ging's auch eher einfach um die behutsame Verwendung von Sprache. Ist ja gerade bei Juristen so, da kann man ja dann durchaus mal drüber nachdenken. Und jetzt schwappen wir ja schon ein bisschen quasi rein ins Thema Prävention. An welchem Punkt hätte man denn in meinem 3,50-Feuer-Szenario Anhaltspunkte gehabt, als mein Umfeld Und was hätte man tun sollen? Weil ich glaube, das wirst du ja aus deiner Präventionsarbeit wahrscheinlich auch nachvollziehen können, wenn ich jetzt einen Schritt zurücktrete und denke, das wäre mein Mann oder meine beste Freundin oder irgendwas, ich würde das ja gar nicht ernst nehmen, wenn die sagt, irgendwann zünde ich den Laden an oder selbst wenn sie es irgendwann nochmal sagt. Ich würde das automatisch, so wie ich es auch bei mir einsortiere, so als, ja, lässt halt gerade kurz Dampf ab und dann ist wieder gut. Wo sind die Warnsignale? Kann man ansetzen?
Also prinzipiell kann man da ansetzen, wenn du als Umfeld, jetzt gehen wir mal ins Umfeld rein und ich versuche es da nochmal ein bisschen fachlich zu umreißen. Als Umfeld merkst du irgendwas, irgendwann, es stimmt was mit dir nicht. Ne? Dein Mann merkt, es stimmt was mit dir nicht. Dein Umfeld merkt, es stimmt was mit dir nicht. Das kommt aus dem Bauchgefühl heraus. Du verhältst dich anders als sonst. Ja, du regst dich drüber auf und vielleicht sagst du auch das mit dem Abfackeln, ne? Aber irgendwas passt mit dir nicht. Das heißt, irgendwann kommt so der Punkt, ne, wo die sich anfangen, Sorgen zu machen. Worüber ist erstmal unspezifisch. Das ist ein erster Anhaltspunkt. Zu sagen, okay, ich mache mir Sorgen um jemanden. Vielleicht geht es demjenigen nicht gut. Weil es muss ja nicht zwangsläufig daraus resultieren, dass du einen Amoklauf begehst oder den Laden anzündest, weil es dir nicht gut geht. In der Familie passiert das noch eher, aber so im weiteren Umfeld, da lässt man die Leute immer sehr, sehr lange machen einfach. Ne? Und guckt zu und schaut, okay. Und irgendwann sagt man vielleicht, du pass auf, ich mache mir ja da echt Gedanken um dich, vielleicht solltest du mal professionelle Hilfe aufsuchen. Es gibt da schon so einen wunderbaren Spruch, der richtige Zeitpunkt fühlt sich oft zu früh an. Und den Spruch, den finde ich äußerst gut, weil wenn du sagst, der richtige Zeitpunkt fühlt sich oft zu früh an, ne? Dann denkst du eigentlich, naja, vielleicht sollte ich noch warten, bis ich die Person drauf anspreche. Aber eigentlich
gucken,
ist genau
sich, was. Mal gucken, ob sie sich wieder einkriegt.
Genau, ne? Aber eigentlich ist der perfekte Zeitpunkt nämlich genau dann, wenn ich dieses Gefühl habe, zu sagen, okay, lass uns mal bitte reden. Ne? Hey, du redest ein bisschen viel gerade aktuell über diese Kassiererin, ich mache mir da Sorgen, weil... Ne? Wir nennen das Fixierungsverhalten. Ne? Das ist eben genau dieses Verhalten. Die Person fängt an, sich auf diesen Missstand zu fixieren und gedankliche Perseverationen, also dieses permanente Kreisen um diesen Missstand herum zu entwickeln. Ne? Das ist eben dieses Fixierungsverhalten. Daraus resultiert eben auch diese Einschränkung der sozialen Funktionsfähigkeit und der Leistungsabfall. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das tritt in ungefähr so 80-90% der Fälle auf. Das heißt, das ist ein guter Indikator dafür, wenn ich merke, dass die Person sich da an irgendwas so festbeißt, da dann letztendlich einzuschreiten und zu sagen, hey, pass auf, jetzt da mache ich mir Sorgen. Und relativ frühzeitig Hilfe zu organisieren, relativ frühzeitig zu spiegeln, hey, irgendwas scheint da nicht zu passen. Irgendwie kommst du da gerade nicht raus. Und an dem Punkt kann es durchaus auch sein, dass die Person selbst merkt, okay, mit mir passt was nicht. Das funktioniert aber hauptsächlich früher im Prozess, wenn diese Fixierung sich noch nicht so festgesetzt hat. Ne? Also ist das schon mal ein A und O, relativ frühzeitig da reinzugehen. Der zweite Aspekt, diese immer stärker werdende Verzweiflung. Wenn du dann immer wütender, immer verzweifelter wirst und sagst, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und du fragst ständig die Leute nach Lösungen. Weil je mehr Verzweiflung du empfindest, desto stärker ist die Wahrscheinlichkeit für so ein Last Resort, also für diesen Moment, ich sehe keinen anderen Ausweg mehr, ich weiß nicht, was ich machen soll. Weil daraus resultiert dann diese Gewaltidee. Das heißt, sofern du merkst, hey, richtig starke Verzweiflung, der redet kaum noch, oder ich habe keinen Bock mehr mit dem zu reden, weil der redet nur noch über ein und dasselbe Thema und die zusätzlich dazu dieses extreme Verzweiflungsverhalten, Last Resort, also Fixierung, Last Resort, zusammen, da wird schon haarig. Und da würde ich schon etwas schneller intervenieren und würde sagen, okay, vielleicht wäre jetzt der Zeitpunkt da, dass man sich wirklich professionelle Unterstützung holt. Also da gibt es dann auch Möglichkeiten, dass man zum Beispiel beim Weißen Ring oder sowas mal nachfragt oder Ähnliches. Oder auch sozialpsychiatrische Dienste vielleicht auch in dieser Situation. Also Angehörigenberatung, wo man dann mal nachfragen kann, hey, übrigens, ach, die Steffi, die hat sich da gerade in eine Idee verrannt, ich mache mir Sorgen. Ne, was kann ich denn machen? Und spätestens dann, wenn dann diese Gewaltkognitionen dazukommen, also diese Ideen zur Gewalt, diese Violent Ideations, also wo du sagst, ich fackel den Laden ab, dann würde ich mir Sorgen machen darüber, dass, wie kommst du da jetzt drauf? Warum sagst du das jetzt wieder? Ja, das ist ein Spruch, den sagst du immer wieder. Aber jetzt mit dieser starken Verzweiflung, das ist dann ist wirklich Handlungsdruck geboten. Und spätestens dann, wenn du anfängst, das auszudifferenzieren. Das heißt, du sitzt da und fängst an zu reden, boah, ich Ich stelle mir vor, wie dieser Laden vor mir brennt und ich die Hitze auf der Haut spüre und ich sehe, ich freue mich richtig drauf, wenn ich mit diesem Benzinkanister da hinfahre und den auskippe. Weil dann ist es eine Fantasie geworden. Dann fängst du an, das auszuschmücken, auszudifferenzieren, weil du dich so besser fühlst. Und das ist auch etwas, was nochmal ein krasses Unterscheidungsmerkmal hat dazu, wo man dann sagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt da, die Polizei zu holen. Die Polizei mit ins Boot zu nehmen, weil dann bist du schon kurz davor, eine Brandstifterin zu werden. Wenn dieser Energy Burst da ist, dann ist Gefahr im Verzug. Das, was halt oft das Umfeld an Problemen hat, ist, das Umfeld möchte niemanden in der Regel zu Unrecht verdächtigen oder irgendwie eine Grenze überschreiten. Mhm. Und das kann man gar nicht verübeln. Ne? Das verstehe ich auch. Aber ich sehe das Ganze unter einem anderen Aspekt. Ich helfe der Person am ehesten damit, dass ich interveniere. Ne? Weil, ganz ehrlich, Steffi, dir geht's ja nicht gut. Und vom Grunde auf her hast du auch keinen Bock, diesen Laden anzuzünden, wirklich. Aber du bist an dem Punkt, ne? Du bist an dem Punkt, wo du keine andere Möglichkeit mehr siehst. Also brauchst du Hilfe. Ne? Und irgendwann gibt es nur noch diese Möglichkeit zu sagen, okay, ich hole jetzt die Polizei, weil ansonsten wird dir nicht geholfen. Genau, also da kann man vom Umfeld her was machen. Und Ähnliches gilt für Institutionen wie Schulen. Wenn ich genau diese Verhaltensweisen zum Beispiel bei einem Schüler merke, ne? dass der vom Klassenverband gemieden wird, dass der plötzlich mit den Noten absackt, dass der agitierendes Verhalten zeigt, ne? Dass der auf den Tisch schreibt, ich werde euch alle umbringen. Das sind alles Punkte, wo man intervenieren muss. Es wird auch inzwischen, also es ist schon besser geworden, aber es ist oft noch, gerade dieses Fixierungsverhalten zum Beispiel, ne? Oder dieses Thema mit Missständen, Mobbing zum Beispiel. Mobbing wird häufig nicht ernst genommen oder nicht so ernst genommen, ne? Weil ich habe das neulich auch erst an der Schule erlebt. Der eine Schüler hat gesagt, der wird gemobbt, und dann hat man die Leute befragt, von denen er gesagt hat, dass die ihn mobben, und die haben gesagt, nö, wir mobben ihn nicht. Klar, dass die einer Meinung waren. Aber das heißt ja, und selbst wenn sie ihn wirklich nicht mobben, aber der hat das Gefühl, gemobbt zu werden, dann muss man trotzdem die Sache ernst nehmen. Dieser Missstand, den man empfindet, der ist nicht objektivierbar, der ist subjektiv. Ähnlich wie wir gerade ja besprochen hatten im Beispiel 350. Aber die Kränkung, ne, das Verhalten, ne, das ist das Eigentliche, was einem wehtut, ne, und was einen nachhaltig beeinflusst. Und da wäre es halt wichtig, dass in der Schule die entsprechenden Lehrer, die entsprechenden Entscheidungsträger dann zu dem Punkt kommen zu sagen, okay, jetzt gerade können wir noch mit Hilfe agieren, bevor wir dann in 3 Monaten die Polizei dazu holen müssen oder wir in 4 Monaten in den Nachrichten stehen.
Das so, dass das Thema, bei dem du ansetzt, so im Rahmen der Prävention aufklären, Strategien, Handlungsstrategien, wenn man sowas im Umfeld bemerkt, weil mir ist gerade so besser in den Schlagzeilen eingefallen, weil du auch gesagt hast, ja, Umfeld also distanziert sich, man ist dann isoliert, alleine, und das verstärkt diesen Prozess noch. Liest du ja immer in den Meldungen, der Täter lebte allein zurückgezogen. Kaum Kontakte, niemand kannte ihn, niemand stand in Kontakt mit ihm. Also das ist ja auch ganz wichtig, das zu erkennen, weil nur dann kannst du ja handeln. Und wenn du sowas in deinem unmittelbaren Umfeld bemerkst, also bei irgendjemandem bemerkst du es nicht, aber vielleicht im persönlichen Umfeld, im Freundeskreis, in der Familie, dann ist das ja vielleicht auch so ein Ansatzpunkt zu agieren, statt sich zurückzuziehen und Distanz herzustellen. Weil du dann ja vielleicht den Prozess sogar noch beschleunigst. Also will heißen, ist das, wo du ansetzt, aufklären, Awareness schaffen, Handlungsstrategien? Was sind so die Punkte? Also über das hinaus, ja, was wir jetzt schon besprochen haben.
Das ist tatsächlich der Ansatz, den ich habe. Mein Ansatz ist Education. Also die Leute müssen, oder ich sag mal, vor allem professionelle Personen wie Lehrer oder Lehrkräfte im Allgemeinen oder auch andere Behörden etc. Es geht um Awareness. Es geht darum zu verstehen, wie hängen diese Dynamiken zusammen. Weil ganz häufig, ich habe sehr viele Anfragen zum Thema Reaktion, wenn ein Amokläufer da ist. Ja, toll, dann versuche ich mich zu verstecken. Da bin ich auch nicht der Fachmann für. Aber wo ich ansetze, ist es rechtzeitig zu erkennen. Also die Detektion, Bewertungskompetenz aufbauen. In der Lage zu sein, rechtzeitig zu erkennen, den Unterschied zu machen, das ist jetzt eine situative Geschichte und das ist jetzt eine zielgerichtete Geschichte. Das ist jetzt was Affektives, das ist was Nicht-Affektives. Das ist mein Anspruch, den ich verfolge, den Leuten ein Tool oder ein Toolset an die Hand zu geben, mit dem sie in der Lage sind, eben entsprechend richtig einzuordnen, wie ich das Verhalten zu bewerten habe. Verhaltensanalyse. und daraus dann auf die Idee zu kommen, okay, da könnte ich X, Y und Z machen. Und eben nicht nur zu sagen, okay, gut, jetzt habe ich eine Situation, mit denen passt irgendwas nicht, ich komme aber nicht auf die Idee, was mit dem nicht passt, weil dann kann ich auch nicht zielgenau ansetzen. Personen, die sich in so eine Richtung entwickeln, da geht es vorher ganz häufig um Suizid, dass die sagen, sie haben keinen Bock mehr zu leben. Oder dass die auch eben diese Verzweiflung nach außen tragen und äußern. Oder dass sie eben sagen, wie du vorhin sagtest, niemand versteht mich mehr. Und da dann auch zu erkennen, okay, wir sind jetzt aktuell an einem Punkt, wo eine Person Hilfe braucht. Denn aus diesem Prozess heraus kann dann die Situation entstehen, wo die Person jegliche Hilfe ablehnt. Und deshalb setze ich bei diesem frühzeitigen Erkennen an, dieser Thematiken, weil je früher ich diesen Kreislauf der Lösungsfindung dahingehend unterstützen kann, dass die Person einen Ausweg findet, eine Exit-Strategie entwickelt, dann spare ich mir den ganzen Rest. Und wenn die Person schon Richtung inadäquater Umgang abgedriftet ist, dass ich dann schaue, okay, wie kriege ich die Person wieder zurück? Ja? Weil ganz häufig kommt Repression, eben das Umfeld lehnt mich ab, die Schule gibt mir einen Verweis oder schließt mich vom Unterricht aus. Ja, der Arbeitgeber kündigt mich. Das sind alles solche Punkte, die kommen ja dann auf diesen Scherbenhaufen nur mehr obendrauf. Und wenn dieses auf diesen Scherbenhaufen nur mehr obendrauf kommt, dann spannt sich die Situation immer weiter ab. Das heißt, es gibt einen Punkt, wo ich tatsächlich auf diesen potenziellen Täter, denn er ist ja noch kein Täter, mit Wertschätzung reagieren muss, mit Zugewandtheit und mir den wirklich wieder zurückholen muss. Ja? Und da geht es nicht um Respekt beibringen und da geht es auch nicht darum, der hat aber ja das und das gemacht und der hat sich ja im Unterricht auch blöd verhalten oder die hat sich ja in der Familie jetzt blöd verhalten. Nee, da muss ich dann sagen, okay, da muss ich für mich diese innere Stärke und nicht Härte zeigen, innere Stärke, um sagen zu können, okay, ich gehe jetzt auf genau diese Person jetzt wieder zu. Ich frage genau diesen Schüler, der bei mir im Unterricht agitiert, frage ich, hey, sag mal, dir geht's doch nicht gut. Ich sehe das. Das ist der Unterschied. Das macht einen Unterschied.
Ja. Absolut in sich schlüssig und nachvollziehbar. Ich finde das ganz, ganz großartig, dass du da so ein bisschen Einblicke gegeben hast. Also diese Präventionsarbeit oder Information zur Prävention ist ja wahrscheinlich für alle Situationen sinnvoll, wo Menschen dauerhaft in Kontakt sind. Also Schulen, wahrscheinlich ja auch Unternehmen. Aber wie kann ich mich, also Unternehmen, Arbeitsverhältnisse, warum nicht? Ich meine, am häufigsten drehst du dich auf der Arbeit auf, oder nicht? Und im Supermarkt natürlich. Aber wie komme ich denn an so Informationen? Wie komme ich an Schulungen? Wo kann ich mich schulen lassen?
Also es gibt verschiedene private Anbieter logischerweise. Ne? Zu denen zähle ich natürlich auch. Aber es gibt verschiedene, also letztendlich, ich muss halt für mich erstmal die Notwendigkeit solcher Schulungen erkennen. Das ist oft dann bei den Entscheidungsträgern und Prävention kostet Geld. Das ist so. Ne? Prävention, wenn ich wirklich gute Präventionsstrukturen haben möchte, dann muss ich dafür entsprechendes Commitment haben und ich muss Geld in die Hand nehmen. Und ansonsten, es gibt natürlich Literatur zu dem Thema. Es gibt verschiedene Formate, wie zum Beispiel deinen Podcast hier, wo man sich informieren kann. Ja? Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ich dieses Thema überhaupt erstmal erkenne. Hey, das ist ein Thema für mich. Das ist ein Thema für uns, das ist ein Thema für die Institution. Ja, das ist erstmal das Zentrale, auch Unternehmen. Ich mache ganz viel für Unternehmen, wobei man natürlich auch nochmal sagen muss, ich bin jetzt nicht nur im präventiven Bereich tätig, sondern ich mache natürlich auch operativ was. Also ich mache Fallanalysen, ich unterrichte zum Beispiel auch Kriminalpsychologie. Also das sind alles solche Themen, wo man ansetzen kann. Aber das Wichtigste aus meiner Sicht sind diese präventiven Strukturen, dass ich die aufbaue im Sinne von Bedrohungsmanagement-Teams, ne? Oder diese Awareness, die ich auch an der Basis der Mitarbeitenden haben sollte. Ne? Da gibt es auch, da habe ich verschiedene Schulungskonzepte, da haben andere Anbieter verschiedene Schulungskonzepte, ne? Wie man auch mit solchen Thematiken umgeht. Und man sollte das Ganze eben nicht erst dann umsetzen wollen, wenn schon ein Fall aufgetreten ist. Weil wenn ein Fall aufgetreten ist oder gerade akut ist, dann brauche ich keine Awareness, sondern muss ich diesen Fall erstmal klar kriegen und dann muss man mit dem zurechtkommen, was man zu dem Zeitpunkt schon hat, ja, und dann wird es schwierig.
Ich glaube, ein wichtiger Schritt ist auf jeden Fall, ein bisschen was drüber zu wissen, ein bisschen für Sichtbarkeit zu sorgen. Ich hoffe, wir haben da ein bisschen dazu beigetragen. Und was mein persönlicher Wunsch wäre, dass alle, die in den sozialen Medien unterwegs sind, idealerweise natürlich auch alle, die beruflich publizieren, so ein bisschen sorgsamer umgehen mit dem, was veröffentlicht wird, was weiterverbreitet wird, was geteilt wird.
Fingerspitzengefühl.
Ja. Bisschen mehr. Ja, und auch hinterfragen. Also es wird, siehst du auch in den sozialen Medien, wie du es gesagt hast, ein Video einfach geteilt, es wird kategorisiert, dann kommt immer gleich noch ein Stempel drauf, zur Herkunft, zur Religion, was auch immer. Oder sehr stark vereinfacht. Und ich fand das, Manuel, echt, ich werde da noch eine Weile drauf rumkauen, weil ich fand das jetzt schon so echt ein bisschen krass. Weil nur, und ich bin ja ein Fan des offenen Wortes, das ist ja auch das Konzept dieses Podcasts, dass ich mich da auch gar nicht ausnehme, sondern wir offen über alles sprechen. Ich weiß, ich würde diesen Supermarkt nicht anzünden. Ich bin in der Lage, entweder eine sozial adäquate Lösung zu finden oder irgendwann loszulassen. Ich habe aber auch ein Umfeld, das mir dabei hilft. Aber allein dieses Experiment, das jetzt durchzuspielen, ich habe schon erkannt, wo die Punkte so wären, so wie du mich da jetzt durchgeführt hast. Und da komme ich wieder zum Eingangsstatement. Da habe ich ja noch, ohne zu wissen, wie das jetzt hier ausgeht, habe ich ja noch gesagt, das wird heute ein bisschen harter Tobak. Finde ich ehrlich gesagt schon. Das macht es sehr, sehr nachvollziehbar, verständlich. Und ich fand das ziemlich wichtig. Und deswegen habe ich mich gern auch für dieses Experiment hergegeben. Aber das war schon, obwohl wir es jetzt nur so kurz angetriggert haben, fand ich schon krass und auch krass interessant. Ich danke dir sehr. Das war mega.
Ja, ich danke dir da auch, dass du das mit mir so auch durchgezogen hast. Aber es ist tatsächlich allein das Verständnis dafür, auch zu wissen, okay, ich bin gar nicht so viel anders. Es muss nicht alles an diesem Klischee festgemacht werden, ne? Und das ist eben auch ganz wichtig zu verstehen. Herkunft, ne, und Sozialisation sind ein Teilbereich von Einflussfaktoren. Es ist ein multifaktorielles Modell. Das heißt, alles hat einen Einflussfaktor, ne? Und das ist für mich auch als Kriminologe immer wieder unerträglich, wie viel an so einzelnen kleinen Aspekten wie Herkunft festgemacht wird, weil das Thema an sich hat mit Herkunft nichts zu tun, sondern es hat was damit zu tun, inwiefern bin ich in der Lage, Probleme zu lösen. Ja? Und da spielt jetzt nur mal die Hautfarbe oder die Herkunft erstmal keine Rolle. Das kann den Einfluss haben, ne? wenn ich zum Beispiel auch eine Fluchtsozialisation habe, auch das ist eine Möglichkeit. Ne? Oder wenn ich ausgegrenzt werde, weil ich zum Beispiel, ne, weil ich tatsächlich gemobbt werde, weil ich eine andere Hautfarbe habe oder eine andere Nationalität, das kann schon eine Rolle spielen. Wir haben hier einfach mit entsprechenden Problemlagen zu tun. Und wenn wir über Amok sprechen, sowohl an Schulen als auch sonst, das ist keine Sache von Herkunft, das ist eine Sache von, wie verzweifelt bin ich. Und wenn wir sagen, Gewalt resultiert aus einem Missstand, also Gewalt resultiert aus Unzufriedenheit. Und jetzt gehen wir mal davon aus, wie groß die gesellschaftliche Unzufriedenheit aktuell ist. Ne? Mehr Unzufriedenheit, mehr Missstände, mehr Verzweiflung, mehr Gewalt. Das ist die Spirale, in der wir trotzdem gerade sind. Ne? Wir haben kein Amok-Problem in der Hinsicht, dass wir jetzt jede Woche in den USA ist im Durchschnitt alle 11 Tage ein Amoklauf. Durchschnittlich. Ne? Das haben wir nicht. Da können wir verdammt froh sein. Aber wir können auch nicht hingehen und sagen, naja, die Wahrscheinlichkeit ist ja gering, dass das bei uns passiert, also machen wir nichts. Und da sehe ich schon auch an die Politik nochmal den Auftrag, hier entsprechend Konzepte zu verwirklichen. Die Polizei verwirklicht Konzepte, ne? Ich bin auch mit der Polizei im Austausch. Das ist wirklich ein ganz zentraler Punkt, dass in Deutschland diese Strukturen an Schulen, in Behörden, in Unternehmen einfach gestärkt werden müssen, weil nur so haben wir eine echte Chance, dass wir da auch nachhaltig was präventiv mit umsetzen. Ansonsten werden wir uns danach immer fragen, wie ist das jetzt passiert? Und dann werden wir uns danach fragen, was machen wir jetzt? Und die Antwort wird darauf immer sein, wir verschärfen das Strafrecht, setzen das Strafmündigkeitsalter herab. Das wird nichts bringen, das hat keinen präventiven Effekt, weil das sind dann immer die relativ einfachen Antworten. Aber gerade wenn es um diese Gewaltprävention oder Amokprävention ist, dann sind die Antworten nicht einfach. Die Antworten sind eine Herausforderung, aber den müssen wir uns halt stellen.
Absolut. Ist ja auch eine komplexe Fragestellung. Und daher, da bin ich ganz, ganz bei dir. Und ich glaube sowieso zu ganz vielen Problemen, die wir haben. Und es geht uns im Verhältnis wirklich gut, aber wir haben Probleme. Und ich glaube, dass die Antwort fast immer im Bereich Prävention liegt. also zu den Themen, die mir jetzt gerade so im Kopf rumschweben. Und weil du das Thema Politik angesprochen hast, da würde ich mir wünschen, dass vielleicht abschließend zu dem Thema, dass man an Lösungen arbeitet, statt noch selber mit, und da sind wir wieder beim Feuer, statt noch selber mitzuzündeln. Das wäre ja vielleicht auch eine ganz gute Maßnahme.
Ja.
Manuel, ich danke dir. Das war ein unglaublich tolles Gespräch. Ich habe mir ganz viel mitgenommen und alle, die uns jetzt zuhören und zuschauen, hoffentlich auch. Und vielleicht gucken wir uns kriminologisch bei Zeiten nochmal ein anderes Thema an. Ich danke dir sehr.
Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte und auch an dich nochmal ein ganz großes Kompliment, ein großes Dankeschön, dass du eben all eyes on die Sachen dir anguckst und den Blickwinkel auf diese Themen richtest. Das ist tatsächlich auch nicht selbstverständlich und finde ich eine ganz tolle Sache. Vielen Dank.
Ich danke dir dann. Bis demnächst, Manuel.
All Eyes On. Immer am ersten Donnerstag im Monat. Solltest du dringend abonnieren.